Neue Woche, neue Folge. Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast mit mir, Caster Maria Müller, und diese Woche Basti Heinlein. Basti ist jetzt kein so berühmter Name wie die vorherigen Gäste, aber es ist ein Mensch, der definitiv hier mit bei Podcaster dabei sein muss, denn er ist der lustigste Mensch der Welt. Woher dieser Titel kommt, erklären wir in der Folge. Und er ist ein Experte, was Thema Storytelling betrifft. Wir haben dieses Gespräch an einem Sonntagabend bei mir daheim aufgezeichnet. Und ja, es ist durchaus ein bisschen Alkohol geflossen. Wir haben uns aber entschieden, auch die kritischen Stellen nicht rauszustreichen. Und wenn bei euch jetzt auch gerade Abend ist und ihr vielleicht daheim rumsitzt, dann macht euch gerne eine Flasche Wein auf oder nehmt euch einen Schnaps dazu und trinkt jedes Mal einen Stammball, wenn das Wort lustig fällt, weil wir uns da doch ein bisschen in diesem Wort verloren haben. Was passiert sonst in der Folge? Wir philosophieren über die Kunst des Storytellings auf Social Media, aber auch bei TV-Formaten. Wir hinterfragen selbstkritisch unsere Jobs, aber auch die Social Media Welt. Man muss dazu wissen, Basti ist zweifacher Vater. Dementsprechend hat er da auch nochmal eine ganz andere Perspektive als ich. Und wir tauchen ein in die faszinierende TV-Welt. Und da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Geschichte, die ihr so noch nicht gehört habt. Habt ganz viel Spaß. Und wie immer gilt, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Ich freue mich, von euch zu hören. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Caster Maria Müller und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den lustigsten Menschen der Welt.
Oh Gott, ist das schlimm.
Oh Gott. Man hört ihn schon im Hintergrund lachen und ich weiß, dass du diesen Titel überhaupt gar nicht magst. Und es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da einzusteigen und auch diese Erwartung hochzuhalten. Deswegen eine einfache Frage zu Beginn. Wie kommt es zu diesem Titel, Herr Heinlein?
Vielen Dank für die bescheidene Anmoderation. Man kann mit der Anmoderation eigentlich nur verlieren, weil ja alle, ich habe in deinem ersten Podcast gelernt, da hast du aus Versehen User gesagt, aber ich sag Hörer, ja, davon ausgehen, dass ich der lustigste Mensch der Welt bin. Ich habe den Titel Paul Ripke zu verdanken, weil er, warum auch immer, in dem Podcast mit Joko mich als lustigsten Mensch der Welt bezeichnet hat. Wir hatten eine illustre gemeinsame Zeit. Vielleicht hat er da ein paar Schnipsel sich gemerkt und mich als witzig eingestuft. Keine Ahnung.
Nee, lustigster Mensch der Welt.
Ah, lustig. So. Ja, Entschuldigung. Oh, herrlich, ja.
Ja, schöner Einstieg. Ja. Der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ist Basti Heinlein. Und wir sind Arbeitskollegen. Das ist so, wie wir uns kennen. Ja, wir sind mehr, aber so haben wir uns kennengelernt und so sind wir quasi auch verbandelt offiziell. Und wie gesagt, lustigster Mensch der Welt. Herr Heinlein, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen. Sie sind heute hier als Gast, weil Sie natürlich unter dem Begriff lustig uns zum einen entertainen sollen, aber auch, man sieht es leider nicht, wie er sich hier gerade krümmt und die Arme festhält, weil er wirklich peinlich berührt ist. Ich weiß, dass du diesen Titel gar nicht magst, ne?
Nee, ich bin eher peinlich berührt, weil ich ein Headset aufhab und das Mikrofon vor meinem rechten Auge ist. Also ich sehe dich nur mit dem linken Auge und ich bin gut drauf. Ich freue mich total auf die nächsten 4 Stunden mit dir.
Ja, nächsten 4 Stunden. Genau das ist die Ansage für diesen Podcast. So, es soll ja um Social Media gehen. Mhm. Und deswegen bist du heute auch hier, weil du bist aus meiner Sicht einer der wenigen Menschen, der versteht, wie man Instagram-Stories lustig macht. Okay, ich habe es jetzt wieder lustig gesagt. Aber du verstehst aus meiner Sicht die hohe Kunst des Storytellings. Und darum geht es heute hier. Deswegen auch hier das Versprechen an die Zuhörer, worum es geht. Und damit ihr auch wisst, warum ihr dranbleiben solltet. Wir kommen zur Vorstellungsrunde. Basti, ja. Was ist dein Beruf?
Oh, mein Beruf ist auf dem Papier Executive Producer Sat.1 Comedy.
Wow, Sie!
ich bezeichne mich aber eigentlich immer lieber als Multi-Chopper. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass der neueste Scheiß Multi-Chopper ist. Deswegen würde ich sagen, ich bin Multi-Chopper, weil ich, wenn ich nur das eine machen würde, glaube ich, sehr traurig wäre.
Was heißt Multijobber? Was sind die Jobs, die du tagtäglich machst?
Tagtäglich mache ich tatsächlich dieses Executive-Ding, aber...
Was ist Executive-Ding?
Executive-Ding, oh Gott. Das ist wirklich eine super Frage, weil ich scheitere an der immer wieder. Stell dir vor, der Sender ist ein Planet, also Sat.1 ist ein Planet. Und dann gibt es ja die Produktionsfirma, die ist ein Planet. Und zwischen den Planeten schwebt so ein Astronaut hin und her, der bin ich. Und ich bin verantwortlich für diverse Comedy-Themen. Das heißt, ab der Beauftragung eines Projektes, einer Show, bin ich ab dem Moment für dieses Ding verantwortlich. Eigentlich wie, als wäre ich ständig schwanger und würde ständig gebären. Und es klingt komisch, stimmt. Es ist zu früh für solche Sätze. Ich nehme mich zurück, Entschuldigung.
Aber zu früh kann man eigentlich nicht sagen. Man muss wissen, Basti und ich haben vielleicht schon ein Bier getrunken und haben vielleicht auch andere Getränke hier auf dem Tisch stehen.
Das stimmt. Und es macht mich auch sehr glücklich. Ich kann sie nur nicht trinken wegen dem Mikrofon, weil das geht ja quer einmal durchs Gesicht, einmal um den Kopf, vor das Auge. Und aktuell betreue ich die Projekte mit Luke Mockridge, habe davor 3 Jahre Joko und Klaas betreut. Das klingt immer, als wäre ich Zivildienstleister und würde die betreuen. Damit meine ich letztendlich, wie gesagt, ich bin für die Projekte verantwortlich. Ab der Budgetierung an die Produktionsfirma, spricht die Produktionsfirma mit mir über die Inhalte, über das Prozedere und ich wiederum trage die Infos ins Haus. Kümmere mich darum, dass Presse, Online-Marketing, Social Media und so weiter gefüttert werden, also auch du.
Dass mit ich dem, gefüttert werde.
Ja, dass du gefüttert
werde. Der Basti Heinlein ist schuld, dass ich 2-3 Kilo zu viel habe.
Ja, ich bin im Zivildienstmodus. Ne? Mhm. Ich war ja Zivi und ich fütter einfach gerne Menschen. Mhm. Ne? Meistens flüssig. Also, okay, ich schweife ab. Auf jeden Fall versorge ich das Haus mit Infos zu dem Projekt und das Haus, damit das Haus bestmöglich arbeiten kann für das Projekt. Und das mache ich gerne. Das ist der eine Hauptjob, den ich habe. Mhm. Und jetzt willst du bestimmt wissen, wenn ich deinen Blick sehe, dass du noch wissen möchtest, was ich nebenbei mache, richtig?
Ja, genau. Also ich möchte wissen, weil du sagst ja ganz bewusst, Multijobber liegt jetzt nicht nur daher, weil du mit den Social-Media-Kollegen sprechen musst und mit der Presse sprichst und mit allen anderen Gewerken, die es irgendwo gibt. Multijobber bedeutet ja, dass du auch noch was anderes nebenbei machst.
Ja, also ich brauche so ein bisschen Abwechslung, um mich wohlzufühlen. Ich kam vor 1,5, 2 Jahren auf die Idee, da bist du nicht ganz unbeteiligt, Storytelling zu unterrichten. Ich finde, Storytelling ist immer so ein schrecklicher Begriff, aber letztendlich bringe ich Menschen bei, wie man Geschichten erzählt, ob das jetzt mündlich, schriftlich, TV, Social Media und so weiter. Das macht mir sehr viel Spaß und ich habe jetzt vor kurzem meine erste Sendung moderiert, da bist du auch nicht ganz unbeteiligt. Bist du auch nicht ganz unbeteiligt auf Six, so eine Dating-Show, das hat auch Spaß gemacht. Andererseits schreibe ich aktuell mein erstes Stand-Up-Comedy-Programm, mit dem ich nächstes Jahr auftreten möchte. Also ich brauche immer irgendwie so einen Impuls, dass ich Bock habe und weitermache und mich wohlfühle. Und das tue ich. Und heute bin ich hier. Also jetzt kommt auch noch Podcast. Mit der tollen Caster in meine Highlight-Liste.
Wow. Naja, ja. Lass erst mal gucken, wie die nächsten 4 Stunden so werden. Und dann können wir entscheiden, ob das jetzt ein Highlight ist oder eher nicht.
Das stimmt, das ist hochgegriffen. Ja.
Aber ich frage sonst immer meine Gäste, in welcher Stadt sie leben und wie alt du bist. Erzähl kurz.
Ich lebe in München, bin 38. Biologisch bin ich aber, Entschuldigung, das muss ich kurz erwähnen, 33,5. Ich habe den Test auf Focus, auf focus.de, habe ich mein biologisches Alter getestet.
Ja. Mhm. So, und bei dir ist es tatsächlich aus meiner Sicht auch nicht ganz unwichtig, das Gesamtpaket zu verstehen. Weil ihr seht ja den Basti nicht, ihr hört nur seine mega sexy Stimme.
Ja, genau.
Und das schallende Lachen, was einen mitreißt.
Findest du?
Ja, absolut.
Schön.
Deswegen bist du eingeladen. Bist der lustigste Mensch der Welt.
Du hast mich als Lachsack.
Richtig.
Ich habe dich durchschaut. Ja,
ja, ich habe das Feedback bekommen, es muss ein bisschen lustiger werden. Da habe ich mir gedacht, okay, der Heinlein muss jetzt kommen.
Schlimm. Ich trinke kurz den Wein, wenn ich das Kabel kurz...
Ja, das ist jetzt echt schwierig zu überbrücken. Zumal es auch sehr absurd aussieht, wenn du das machst.
Ja.
Beschreib dich mal ganz kurz, rein vom Aussehen her, vom Äußerlichen, damit die Menschen, die eben nicht bei ProSiebenSat.1 sind und dich kennen wie ein bunter Hund, dass die mal verstehen, wer du bist.
Okay, das kann ich ganz einfach beschreiben, weil ich hatte vor 2 Tagen bei Luke Mockridge, haben wir die Luke die Woche und ich aufgezeichnet und dann Entschuldigung, kam ein Mann im Trenchcoat raus mit so einem frechen Schnurrbart und sieht mich und sagt, ah, der Basti, ich soll nämlich einen Menschen mit einer Cappy suchen. Ich glaube, das beschreibt mich ganz gut. Ich trage immer eine Cappy. Daran erkennt man mich, gut, okay, nahezu jeder Hipster trägt mittlerweile eine Cappy. Also man erkennt mich auch an meinen tätowierten Armen und an, ich glaube, an meiner guten Laune, würde ich jetzt mal tippen. Also, ja, ich bin immer gut drauf. Also gibt selten Tage, wo ich drin hänge. Und Cap, Tattoos, gute Laune.
Ja, und ich sage immer, Basti sieht aus wie so ein Fragezeichen, wenn er irgendwo rumsteht. In der
ja, das ist meine... meine schlachsige Körperhaltung, meinst du? Ja. So das Mr. Burns-mäßige? Frech, aber ich verzeih dir, ja.
Ja, okay. Das finde ich gut.
Nein, ich bin an das Fragezeichen mit der Cappy und den Tattoos. Also, ich glaube, jetzt wäre ich in Zukunft nur noch angesprochen.
Absolut. Also, genau. Erzähl mal kurz, wie heißt dein Instagram-Account?
Basti Heinlein.
Basti Heinlein.
Total.
Ich bin ja immer vorsichtig, auch Menschen zu loben und, also das stimmt nicht, da geht das kommt jetzt ein bisschen falsch rüber. Ich lobe Menschen auch, aber ich bin immer vorsichtig, Instagram-Accounts oder Social-Media-Accounts in den Himmel zu loben, weil es gibt natürlich ganz viele Menschen da draußen, die tolle Sachen machen. Bei dir ist es aber tatsächlich so, dass ich sagen muss, das gucke ich mir gerne an. Du machst nicht jeden Tag Stories. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag mitbekomme, was du so machst. Also ich sehe jetzt nicht, dass du Joghurt zum Frühstück zu dir nimmst und dann mit dem Radl zur Arbeit kommst, was übrigens in Unterföhring ist und eine relativ weite Strecke. Aber wenn du was machst, dann ist es sehr, sehr lustig. Und wir möchten heute dem Menschen da draußen mal die Möglichkeit geben zu verstehen, wie man eine lustige Instagram-Story macht. Wie macht man das?
Okay, erstmal, also ich lobe ja nicht so oft, aber ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen gerührt. Nicht nur, dass du mich in die Riege der Gäste aufgenommen hast, die sich ja, muss man ja einfach sagen, schon sehr, sehr toll lesen. Ne? Also ich meine, hier ein Rentner-Influencer, der maßgeblich YouTube geprägt hat, ein Moderator, dann den Instagram-Homie aus Deutschland, dann ich. Da dachte ich mir schon, wow, da fühle ich mich wirklich geehrt. Was war die Frage? Wie man lustige Insta-Stories macht.
Nicht nur lustig, sondern wie macht man eine gute Insta-Story?
Also eine gute Insta-Story macht man tatsächlich nach einem Drehbuch.
Hast du immer für deine Sachen Drehbücher im Kopf?
Ja.
Jedes Mal?
Ja.
Und wie schaffst du es dann, dass es trotzdem spontan aussieht?
Weil es oft spontan ist. Es klingt sehr komplex. Also ich versuche das auch immer Leuten zu erklären. Ich gehe nie in einen Termin, ohne mir vorher Lines zurechtgelegt zu haben, die ich abfeuern kann, wenn es den Moment gibt.
Dafür. Aber die hast du im Kopf?
Die habe ich im Kopf, genau. Also ich würde nie unvorbereitet in irgendeinen Termin gehen. Da meine ich jetzt nicht so diese sehr spärlich gesäten Termine bei uns im Konzern, sondern damit meine ich auch Wohnungsbesichtigungen, damit meine ich auch Vorstellungsgespräche, etc. So. Für mich ist immer, ich hasse es, planlos zu sein und unvorbereitet zu sein. Und bei einer Insta-Story ist es so, dass ich mir tatsächlich schon die Storyline immer überlege, bevor ich das mache. Und ich weiß grob, wie die beginnt und wie sie aufhören muss. Mit was für einer Hook, mit was für einer Pointe. Und der Weg dahin, den versuche ich möglichst unterhaltsam zu gestalten. Also deswegen mache ich nicht jeden Tag was, weil es jeden Tag viel zu anstrengend wäre. Aber für mich ist es wirklich wichtig, dass es eine Story ist. Also ich kann nicht den Soja Latte Chai Caramel Flavored to go fotografieren, sagen Hashtag geil oder so. Dann wäre ich, glaube ich, würde ich mich selbst nicht mögen in dem Moment. Für mich muss es schon so, also ich will jetzt nicht alle verteufeln, die das tun. Das hat ja einen Grund, warum man das tut. Aber das wäre für mich jetzt so, das wäre zu wenig. Und wie du sagst, ich liebe es wirklich, das meine ich ernsthaft, ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Einfach Geschichten zu erzählen, wo Menschen mir die Resonanz einer Emotion geben. Das ist so für mich, das macht Bock.
Wir kommen auf das Thema gleich nochmal zurück. Wir müssen ja auch die Menschen, die uns zuhören, so ein bisschen abholen. Auch wieder so eine englische Formulierung, wir müssen die Menschen abholen. Erzähl mal ganz kurz, oder gerne auch länger, wir haben ja jetzt sehr viel Zeit.
Wir haben Zeit.
Vier Stunden. 4 Stunden war die Ansage, alter Schwede. So viel Getränke haben wir gar nicht auf dem Tisch stehen. Wie haben wir uns kennengelernt?
Oh Gott, das ist sehr lustig. Es ist wirklich sehr lustig,
weil... Ist auch schön, dass wir dieses Wort lustig ungefähr 500 Mal schon verwendet haben.
Die Folge heißt auch lustig, Ausrufezeichen. Mhm. Ausrufezeichen ist wichtig, wenn man was untermauern möchte, als besonders wichtig einstufen möchte. Wie haben wir uns kennengelernt? Das war, also ich finde, wir haben uns so richtig kennengelernt, dass du ums Eck geschossen kamst, meintest, Basti, nimm dein Handy, morgen machst du einen Tag Snapchat für ProSieben, auf dem offiziellen ProSieben-Account.
Wann war das?
Oh Gott, wann war das? Vor 3 Jahren?
Ja.
Vor 3 Jahren. Mhm. Und ich so, Carster, was ist Snapchat? Von was redest du da, Carster? Und was soll ich machen? Und du so, mach dir nichts, ich komm mal mit, ich erkläre dir das kurz. Und dann hast du mir in der alten Carster-Manier 15 Minuten lang intensiv Snapchat gelehrt. Mega geil, weil ich habe es danach verstanden. Also ja, eigentlich bin ich raus und habe 20% verstanden, aber ich habe mich total motiviert gefühlt und hatte Bock. Und dann hast du mich einen Tag lang, was daraus wurde, erzähl mir bestimmt gleich, aber du hast mich erstmal einen Tag lang Snapchat machen lassen. Entschuldigung, aber es war sehr lustig. Ich erinnere mich gern. Ich habe die Story immer noch bei mir auf dem PC und ich habe die Story immer noch in meinen Seminaren.
Ich habe die witzigerweise auch in meinen Seminaren. Also ich sage immer, das ist übrigens was man machen kann.
Echt?
Ja, natürlich. Man muss fairerweise dazu sagen, ich habe dem Basti vorher nicht gesagt, dass er hier der lustigste Mensch der Welt ist, sondern ich habe ihn quasi in die Falle gelockt.
Du hast
und
gar
gesagt,
nichts gesagt, ja.
Doch, ich habe gesagt, dein ursprünglicher Titel ist 2 Sekunden Snapchat-Star.
Das stimmt, ja.
Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen ernsthafter auch zurückkommen. 2 Sekunden Snapchat-Star bedeutet, wir hatten bei ProSieben eine Snapchat-Woche, als halt Snapchat hochkam, und haben jeden Tag jemanden aus dem Unternehmen snappen lassen. Also von Oinki, einer Geschäftsführerin, über Leute aus meinem Team, und du durftest halt die ProSieben-Welt einmal darstellen. Und du hast in dieser Story oder an diesem Tag tatsächlich Blut geleckt. Das war so mein Gefühl davon, weil klar, du kannst es vorher nicht, ich habe dir es irgendwie beigebracht und du hattest Spaß daran. Erzähl mal kurz den Leuten, was an diesem Tag in der Snapchat-Story passiert ist.
Also für mich als alter TV-Honk, also war das schon sehr verrückt, weil die direkte Resonanz,
Erstmal, was passiert ist, nicht die Resonanz.
Was passiert ist? Oh Gott. Mhm. Okay, was passiert ist? Was ist passiert?
Was war die Story an dem Tag?
Die Story war letztendlich, die Story war ein Gymnastikball, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Ein sehr guter Arbeitskollege, der leider nicht mehr da ist. Und
du kannst ruhig namentlich auch nennen.
Johannes Bayerl, Megatyp, sucht ihn bitte im Netz, wenn ihr im Leben Erfolg haben wollt. Ruft Johannes Bayerl an. und viele, viele Sendermenschen, mit denen ich zusammenarbeite, also vor der Kamera. Die haben mich an dem Tag echt supportet. Das war mega gut. Ich, oh Gott, was habe ich an dem Tag gemacht? Die Story war eigentlich auch da, unbewusst, weil da hatte ich Social Media noch echt wenig Erfahrung, bis auf Facebook und lokalisten.de. Das ist meine Social Media-Historie bis dato gewesen. Meine Story war eigentlich, ich bin der einzige Mensch bei ProSieben, der arbeitet.
Es war an einem Freitag.
Es war an einem Freitag, das Büro war leer und das habe ich natürlich zum Thema gemacht, warum denn eigentlich niemand da ist und was man an so einem Tag alles macht. Und also, wie gesagt, am Ende waren es, glaube ich, fucking 7 Minuten.
Ja, ja.
Wo du da meintest, sag mal, also ich habe, also es war wirklich irre. Also da hat ja auch Lena Gerke und Melissa Kalay, Jan Stremmel, also viele Menschen, die für den Sender arbeiten.
Enisa
Amani damals noch, ja, genau auch. Hat sehr viel Freude gemacht. Also das Thema war eigentlich, niemand ist da und so sieht mein Arbeitstag aus.
Ja, und was wirklich das Faszinierende an dieser Story war, und ich glaube, das ist dieses Element von Storytelling, was mich immer wieder fasziniert, ist, wie man eigentlich aus nichts etwas machen kann. Und das ist sowas, was mich bei deinen Stories wirklich fasziniert. Dieses, es kommt etwas total Unerwartetes. Und du hast gerade eben schon gesagt, du hast hier einen großen Gummiball. Es ist so ein Sitzgummiball,
für den guten Rücken,
was Arbeitgeber, die sich um ihre Mitarbeiter Gedanken machen, natürlich auch in den Büro zur Verfügung stellen. Das hattest du als Equipment sozusagen und es ging von, du hast vor der Kaffeemaschine irgendwie dich bouncend da auf deinen Kaffee gefreut, bis hin zu, dass du in einem leeren Meetingraum auf dem Tisch irgendwie hin und her gebounced bist und auf die Leute gewartet hast. Also wirklich total absurd.
Ich habe auch apathisch den Ball an die Wand geworfen, teilweise und wieder aufgefangen.
Ja, und du bist auch über den Ball drüber gefallen.
Bin ich auch, als mit dem Telefon geklingelt.
Einmal quer durch den ganzen Flur. So, Menschen, die es nicht gesehen haben, können sich jetzt vorstellen, was bei Basti in den Stories passiert. Aber wie kommt man auf diese Idee? Ist das wirklich etwas, was bei dir im Kopf drin bist, weil du ein biologisches Alter von 33 hast?
33,5.
Oder halt auch ein bisschen jünger. Oder ist es etwas, was man lernen kann?
Spannende Frage. Ich glaube 50%, nee. Ich glaube 70% hast du das schon drin und du kannst es nicht lernen. Mhm. Und 30% kannst du lernen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es, sonst wird es jeder machen. Mhm. Ich glaube, es kann nicht jeder. Das soll jetzt gar nicht, ich will jetzt nicht so Nase nach oben, gar nicht. Mhm. Kann ja auch sein, dass es gibt auch mit Sicherheit Menschen, die das unfassbar unlustig finden und sagen, sag mal, warum wirfst du da einen Ball apathisch an die Wand? Keine Frage, der Humornerv trifft bestimmt nicht immer zu jeder Zeit jeden. Ich glaube aber, dieses Wort kreativ finde ich ja auch so schlimm. Aber diese Kreativität, glaube ich, muss schon ein Stück weit vorhanden sein. Sonst glaube ich, es geht's nicht.
Was macht eine gute Story aus? Unabhängig von Instagram, Snapchat, was auch immer, was macht in deinen Augen eine gute Story aus?
Puh, okay. Eine Story muss für mich einen Spannungsbogen haben. Eine Story muss für mich Humor haben. Mhm. Setz Humor vor Spannungsbogen. Humor, Spannungsbogen, für mich muss eine Story fesselnd sein, überraschend und ganz, ganz wichtig, und da scheitert es oft, darf nicht konstruiert wirken und darf nicht geplant wirken. Was du vorhin meintest, dieses, du nimmst dir was vor, man merkt es aber nicht. Mhm. Und das ist eigentlich die Kunst einer Story, finde ich. Zumindest visuell jetzt auf Instagram, ne? Also auch wenn man sie erzählt, darf sie nicht konstruiert wirken, keine Frage. Das deckt sich ja auch irgendwie. Aber das würde ich jetzt so für mich als Anspruch an eine gute Story aufzählen.
Du hast, nachdem dieser Snapchat-Tag bei ProSieben war, hast selber einen Snapchat-Account dir angelegt und hast auch selber darüber gesnappt, zusammen mit dem Herrn Bayer, Gott hab ihn selig. Du hast es dann aber auch wieder beendet und bist jetzt zu Instagram rübergegangen.
Naja, das ist ja eigentlich eine sehr lustige Geschichte.
Ja, also, bitte,
du hast sie gerade, fast
kaputt gemacht.
Du hast sie ja fast unter Wert verkauft. Weil, also, du hast mich ja, das muss ich dir nachträglich nochmal Danke sagen, du hast mir ja nicht nur diesen einen Tag geschenkt, du hast mir die Zugangsdaten gegeben. Nachträglich magst du es vielleicht bereuen, aber du hast sie mir damals gegeben und ich habe,
Liebe Safety-Policy-Leute im Unternehmen, hört jetzt weg.
Ach so, ich habe sie mir geklaut, die Zugangsdaten. Mhm. Jetzt wollte ich gerade wieder trinken, aber es war nicht so kompliziert mit dem Mikrofon, deswegen lasse ich es. Du hast mir damals die Chance gegeben, das muss ich ja wirklich mal so sagen, dass ich weiter Snapchatten durfte für ProSieben. Ich habe damals, als ich Studio Armani noch gemacht hat, oder ich glaube, weiß gar nicht, bei Prankenstein war es, glaube ich, auch ein bisschen. Also es war so ein Mix aus beiden Formaten, wo ich immer mal wieder diesen ProSieben-Account nutzen durfte. Und ich habe tatsächlich Blut geleckt, habe mein eigenes Ding aufgemacht, ne, und dachte ja so, mein Gott, ne, da kriegt man ja schnell Höhlenluft. Sag mal es hört sich an wie Höhlenluft. Ich meine Höhenluft, sagt man das?
Ja,
wenn man ein bisschen
also abhebt. Höhenflug.
Ja, Höhenflug meine ich, richtig. Mhm. Also ich hatte da so einen Mini-Höhenflug, obwohl ich aus familiären Verhältnissen kommen.
Man muss wissen, der Basti ist neben dem lustigsten Menschen Welt auch der bescheidenste Mensch
der Welt. Ja, bin ich auch. Absolut. Bin ich bekannt für. Mhm. Bin sehr bescheiden. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann meinen eigenen Account aufgemacht. Und es war ja dann so, ich hatte damals, glaube ich, darf man eigentlich auch nicht, ne? Ich habe auf dem offiziellen Account dann zu meinem privaten Account aufgerufen, habe dann quasi die User rübergelockt, for free, ne? Nichts bezahlt.
For free.
Und habe dann, glaube ich, 10.000 oder so. Also völlig absurd.
Ja. Vor allem in Zeit.
Also, ne, bei Snapchat ProSieben war es ja noch viel größer, aber da hatte ich dann so 10.000 und dann habe ich dann angefangen, da so Snap-Sachen zu machen, halt auch immer mit dem humorvollen Ansatz. Und es wurde recht schnell echt irre, ne? Ich saß dann irgendwann am Flughafen, da kommt so ein 16-jähriger Junge zu mir und sagt so, du bist der Basti, gell, von ProSieben, ne? Du fliegst jetzt nach Neapel, hä? Ich so, okay, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen runterfahren, weil das ist dann doch sehr schnell echt irre, was man da so plötzlich als Privatperson, ne? Und dann bist du plötzlich dieser öffentliche Typ und dann wirst du angesprochen von so eine, von so einem Typen, der dich...
Ist das was Schönes oder ist das was Beängstigendes?
Ich fand es in dem Moment, fand ich es, beängstigend ist das falsche Wort, es war so ein Ausrufezeichen, so, okay, du musst ein bisschen aufpassen, was du machst. So. Und aber das hat mir der Konzern recht schnell genommen, weil ich habe...
Danke auch, dass du sagst, der Konzern und nicht ich.
Nee, du nicht, sondern ich...
Da sind meine Hände mal nicht im Spiel
Ich war dann wirklich eine Rakete, ne, vom Höhenflug her. Ich war dann schon fast, ich habe auf den Erdball runtergeschaut.
Absolut.
Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich mache noch auch einen YouTube-Kanal auf. Und dann habe ich ein Image-Video gedreht mit dem besagten Herrn Beyerl. Und
gut, in der diesem war auch ein Video, bisschen absurd.
Ja, du greifst es vorweg, es war ein bisschen absurd. Ja, okay, ich habe einen Dildo in die Isar geworfen in München. Und
oh Gott, wenn die Umweltschützer zuhören.
Ja, ja, aber ich glaube, der war biologisch abbaubar.
Okay,
ja,
gut.
Der war biologisch abbaubar. Beziehungsweise hinter mir saßen 40 Menschen, die haben das gesehen. Einer davon hat den 100 Pro rausgezogen. Auf jeden Fall habe ich einen Dildo in diesem Video in die Isar geworfen. Und es hat keine 3 Tage gedauert. Und dann ging so, klopf, klopf. Sebastian, hast du mal ganz kurz... es wäre uns recht, wenn du diesen Kanal nicht mehr weiter betreibst. Das war dann mein Ende. Das war mein Karriereende. Ich habe dann tatsächlich da meine Karriere beendet. Also sehr traurig. Also ich meine, auch dieses Video zeige ich in meinen Storytelling-Seminaren. Das ist super, weil das ist einfach so ein super Cliffhanger, wenn du am Anfang sagst, und wenn ihr gut mitarbeitet, zeige ich euch am Ende von diesem Seminar das Video, warum ich nicht mehr YouTube machen darf. Das ist super. Du musst die Vorfreude, also ich habe noch nie Menschen erlebt, die so mitarbeiten. Ja. Also wirklich, die haben da Bock, ne? Mhm. Das Video macht mir nach wie vor Spaß. Ich schaue mir das immer mit Johannes Beyerl, wir müssen den Namen wieder sagen. Ich glaube, einmal im Monat schauen wir uns das an und freuen uns einfach nur, was wir damals gemacht haben.
Findet man das noch online?
Nein.
Nein.
Ist gesperrt, weil ich höre ja auf meinen Arbeitgeber und dann habe ich das tatsächlich offline gesetzt.
Also die sagt Menschen, die, ja, offline, genau. Die Menschen, die Basti Heinlein sehen wollen, wie er ein Dildo in die Isar wirft, können uns gerne kontaktieren, entweder Basti Heinlein oder Carsta Maria auf Instagram, um kurz hier einen Shoutout auch zu machen.
Mhm. Du hast das Video bestimmt, gar nicht. Du hast das Video ja gar nicht.
Ja, aber ich besteche dich nachher noch. Ach so, wenn dann okay. Dritte Flasche Wein leer ist, okay. dann kriege ich das Video und dann okay. Ist es total einfach. So, wir kommen mal wieder ein bisschen zum Thema zurück.
Ja.
Du hast gerade eben schon gesagt, das war scary oder auch so dieses Ausrufezeichen in deinem Kopf, wie viel sage ich eigentlich? Wir haben im Vorhinein schon ganz kurz drüber gesprochen. Ich darf sagen, dass du eine Familie hast. Ich darf sagen, dass du auch 2 Kinder hast.
Ja.
Und dann ist aber auch Schluss.
Dann ist aber auch Schluss. Also für, du meinst, du darfst mich ja...
also natürlich, wenn die Mikrofone nicht
wenn die Mikrofone aus sind, alles fragen.
Ja, genau.
Aber ja... für mich ist schon vorher Schluss, eigentlich.
Wo ist bei dir Schluss?
Ich hab jetzt, wo ich weiß, wo meine Reise tendenziell auch hingehen soll und was ich noch alles machen möchte, ist, bin ich Basti. So, und ich nehme die gerne mit auf meine Reise und auf meine private Reise auch, da habe ich gar kein Problem mit, aber ich würde nie meine Familie stattfinden lassen. Also,
warum? Warum ist da bei dir so eine harte Grenze?
Für mich ist eine Grenze, also ich habe das auch anders gemacht mal eine Zeit lang, muss ich, also es ist ein Lerneffekt, ganz ehrlich, also der, wo solche Momente dann auch helfen, wie dieses Erlebnis am Flughafen. Für mich hat meine Familie im Social-Media-Bereich nichts verloren, weil erstens meine Frau zum Beispiel mag das gar nicht, also die ist so die ist so ganz straight, so nö, mach dein Ding, so, aber ich bin da einfach nicht dabei, ist auch vollkommen nachvollziehbar und für mich auch absolut kein Problem. Meine Kinder können es nicht entscheiden, also so, die checken doch nicht, was Social Media ist und die checken nicht so, so, was ist da, was ist, was, was hat das für eine Auswirkung? Wer kann da Screenshots machen? Wer kann, das ist so eine Endloskette, da könnte ich jetzt, glaube ich, 1000 Punkte aufzählen. Für mich hat es da nichts verloren. Es ist so, wenn die Leute meinen Stuff gut finden, dann finden sie das ja hoffentlich wegen dem, was ich tue, und nicht so, um Kinder, meine Kinder zu sehen, warum. Also ich. Nee, das ist für mich so ein Ding, was ich echt wirklich ganz klar trenne. Aber das war ein Lernprozess, ne? Wenn du mittlerweile habe ich alles ausgesiebt und gelöscht, aber wenn du meine alten Facebook-Timeline sehen würdest, so, da waren schon viele Geburtstagsfotos und schieß mich tot und hier Ausflug, da Ausflug. Klar, Kinder bringen ja auch viele Likes, ne? Also wenn du jetzt ganz. Also, nein, also so habe ich nicht gedacht. Das klingt jetzt sehr absurd.
Was für ein böser Satz. Kinder bringen viele Likes.
Ja, aber es ist ja so. Kindertiere und schöne Landschaften und Sex. Ja. Genau. Nee, aber so, jetzt mal ernsthaft. Ne? Mhm. Wenn du ein Foto postest, dann hast du ja eine Erwartungshaltung. Jeder, der was anderes behauptet, das ist so wie die Eltern, die immer sagen, mein Kind schläft von Tag 1 durch.
Das ja, verstehen klar. Jetzt nur Eltern?
Das verstehen nur Eltern. Stimmt, Entschuldigung. Dann ist es so, wie wenn jemand sagt, ich werde von McDonald's nicht dick. So oder so, keine Ahnung. Also ich finde es, ist ja so. Also wenn du ein Foto postest und es hat dann nur 20 Likes, dann denkst du so, warum finden das denn die Menschen nicht geil? Habe ich es zur falschen Uhrzeit hochgeladen? Habe ich, also so ein bisschen sind wir doch alles so, ja, wir sind ja alles so, wie nennt man das? Medienhuren, so ein bisschen so dieses.
Das kann man jetzt böse sagen. Ich glaube einfach, jeder, der auf Social Media irgendwas postet oder sich darstellt, ist per se erstmal jemand, der Beifall haben möchte.
Genau, ja, so Resonanz. Ne? Ja. So.
Im Zweifelsfall natürlich positive Resonanz?
Ja, doch, klar. Ja, oder?
Hast du damals bei deiner Snapchat-Geschichte negatives Feedback bekommen?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Kann ich wirklich nicht mit dienen. Keine Ahnung. Ja. Also doch, einer hat geschrieben, du zeigst so oft den Redaktionshund. Hör mal damit auf. Das hat einer geschrieben. Ja.
Aber sonst?
Nee.
Anrüchige Kommentare?
Ja, das kam doch des Öfteren vor, gerade bei Snapchat, echt ultra schlimm. Also jetzt mal, doch,
was
anrüchige Kommentare waren fast anrüchige Fotos. Ah. So, wo ich dann dachte so, holla die Waldfee, sag mal, ich meine.
So. Wir sind bei der zweiten Flasche Wein, du kannst ruhig ein paar Beispiele nennen.
Ja, das war schon so, soll ich echt mal ein Beispiel nennen, war so mega absurd.
Jetzt, du merkst mir, also man merkt, wie er teased. Soll ich mal ein Beispiel nennen? Also, das war.
Also, ja, Entschuldigung.
Also, am Ende der Folge werden wir das Beispiel nennen. Nein, bitte jetzt.
Nein, jetzt. Immer Cliffhanger, nein, einlösen, immer. Ja, Entschuldigung. Es gab ein Mädchen, die meinte so, die hat mir so geschrieben: Ich war heute beim Handball, wir hatten ein sehr spannendes Turnier. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, da kann ich ja jetzt antworten. Ist ja kein Ding, ne? Da machst du ja auch vorher Gedanken, so, wen schreibst du da überhaupt zurück? Community-Pflege, sagst du ja auch immer, hier ist ganz wichtig. Dann habe ich geschrieben, ich hoffe, es war ein super Turnier. Dann schickt die mir original, im nächsten Ding war ein ziemlich anstrengendes Turnier, habe eine Zerrung. Und dann hat die ein Foto von sich gepostet, also mir geschickt, mit so Taping-Bändern, die man kriegt beim Orthopäden, wenn man Zerrungen hat, und ihrer Mumu. Also so, das war so Bauchnabel abwärts einfach. So, und ich dachte so, okay, also ich bin selten sprachlos. In dem Moment war ich aber so völlig überfordert mit der Situation, weil ich dachte, scheiße, das gibt's doch nicht. Über einen offiziellen ProSieben-Account kriegst du so ein Foto und überhaupt, was geht da ab? Und was, die war halt 17 oder so, keine Ahnung. Und ich so, okay, sofort irgendwie ganz schnell weg und User blockieren oder wie man das dann auch in der Fachsprache nennt. Und das war jetzt nicht das einzige Beispiel. Und das hat mir dann auch so echt so ein bisschen wehgetan im Kopf. Mhm. So, weißt du, was ich meine? So, ich war dann auch für einen kurzen Moment so, sag mal, was ist das für eine Welt? So, ich komme noch aus der Generation, ich bin zwar biologisch 33,5, aber dadurch, dass ich ja 38 bin, noch aus dieser Zeit, wo ich bis 16 kein Handy hatte, ne? Und wie schnell dann doch sowas geht und so ein vernünftiges Mädel vermeintlich dann so einen Scheiß
wie alt,
macht.
Wie alt war die?
Ja, 17 so. 17 war die vielleicht. 17, max 18, wenn überhaupt. Never ever eigentlich. Das war tendenziell eher fast jünger. Und da dachte ich mir so, das war schon irgendwie schlimm. Vor allem, wenn du selbst Kinder hast, denkst du dir so, okay, in was für einer Welt werden die jetzt groß? Und also ich meine jetzt mal, nehmen wir mal an, die schickt das ja nicht nur an mich. So, wenn die bei mir diese Hemmschwelle nicht verspürt.
Bei ProSieben. Also es
bei
war
ProSieben.
Ja nicht,
ich bin ja Heinlein, auch ein also ich, das war mein erster Snapchat-Tag. Ne?
Ja, und ja, also ich meine, tatsächlich, ProSieben ist ja schon ein Begriff in Deutschland.
Total.
Und die Hemmschwelle zu überschreiten, einem offiziellen Account, der einem Fernsehsender gehört,
genau, ja,
den irgendwie jeder auf 7 einprogrammiert hat oder der Großteil der Menschen, dann dieses Bild zu schicken, das ist ja total absurd.
Es war absurd, aber das war halt eine von 20 oder so.
Ja.
Also
Und da auch gleich die nächste Frage an dich als Vater, und ich muss dieses Thema nochmal ganz kurz mit reinbringen. Wie stellt ihr euch oder du dir als Vater auch so diese Social-Media-Erziehung im eigenen Hause, in den eigenen vier Wänden vor?
Das ist das ist wirklich eine krass schwierige Frage, weil mein Sohn ist noch nicht so alt, meine Tochter auch nicht. Biologisch sind sie 2. ich weiß es noch nicht. Es ist
so
absurd.
Wir haben keine Smartphones.
Nein, da sind sie auch noch
also
entfernt
nur
von.
Um auch die.
Aber ich sag dir mal, ich erzähle dir mal eine. Ich mache nicht wieder einen Cliffhanger. Ich habe einen Freund, der arbeitet in dem Bundesliga-Umfeld und betreut ganz neue Kicker, so Fußballer, die wirklich auf dem Sprung zum Monster-Profi sind. Und die sind halt 15 so im Schnitt und es sind halt so die upcoming Superstars in Deutschland. Und der meinte, weißt du, was die krasseste Aufgabe für mich ist? Der betreut die so ein bisschen auf allen Ebenen, auch Social Media, denen beizubringen, dass man keine Bilder vom Penis verschickt. So, also der beschäftigt sich so die meiste Zeit damit und es ist ja doch echt ein krasses Thema, weil du musst heute Jugendlichen beibringen, verschick bitte kein Nacktfoto, weil auch wenn du nicht berühmt wirst, das, also ich möchte gar nicht weiterdenken, so was abgeht in der Schule, was abgeht überhaupt, ne? Nee, und das finde ich, da hat sich schon einfach wahnsinnig viel geändert. Aber wenn du der Empfänger solcher Bilder bist und wie ich vorhin erzählt habe, und es ist ja kein Scheiß, ich wusste nicht, was Snapchat ist. Also klar habe ich Snapchat gehört und ich weiß damals an unserem Set von Frankenstein, Paul Ripke war da schon voll Monster-Profi und hat mir immer so kurz gezeigt, wie das funktioniert. Aber gar nichts kapiert, ne? Und dann machst du das selbst mal und dann denkst du plötzlich so, oh ja, das ist ja echt verrückt. Also ganz viel tolle Resonanz, ganz viele Menschen, die total erfreut waren, dass da jemand mal ein bisschen verrücktes Zeug macht und sich und denen den Arbeitstag versüßt oder die After-School-Zeit. Aber dann halt auch so Sachen, wo ich mir denke, so Mädchen, ey, was geht ab? So, warum machst du das und wie oft machst du das und an wen schickst du das und wie oft wirst du wahrscheinlich erpresst? Ich möchte gar nicht daran denken.
Tatsächlich ein großes Thema. Also ich höre das immer wieder von älteren Freunden, die auch Kinder in einem Alter in der Schule haben, wo dann irgendwie Smartphones ganz normal sind und wo es dann darum geht, so hey, meine Tochter ist ein Mobbingopfer, weil dies und das und jenes passiert ist und es geht immer darum, dass irgendwelche Bilder verschickt wurden.
Ja.
Und ich persönlich, jetzt mal unabhängig von meinem normalen Job, den ich mache, ich sage ja immer, ich glaube, dass es Social Media als Fach an Schulen geben müsste.
Ja, mittlerweile auf jeden Fall.
Damit einfach auch Jugendliche lernen, wo sind die Grenzen, wo ist quasi das Go, wo ist das No-Go, wo hört man auf, wo fängt man an, dass man das einfach, aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zu deinem spannenden Job. Du hast vorhin schon die Namen auch gesagt, Joko, Klaas, Luke, also es sind auch wirklich die großen Faces bei uns im Haus. Inwieweit bist du mit denen auch beschäftigt, was Social Media betrifft?
Gar nicht. So wirklich. Also, nee. Also Joko Klaas beherrschen das. Gut, Klaas ist ja so relativ Spätzünder, was so Social Media betrifft. Glaube ich, kann man auch so sagen. Aber Joko ist da ja. Also, schau dir seinen sein Instagram-Profil an und wie er ist. Super geil. Und Luke macht es ja auch. Also mittlerweile ist es einfach auch das Arbeiten ja schon ganz anders. Ne? Wenn ich jetzt an meine Zeit denke, und da möchte ich jetzt gar nicht so weit zurückgehen, sondern wirklich auch meine Anfänge bei ProSieben. Ne? Mein erstes Projekt war damals Popstars. 2011 oder so war das. Da war noch nichts mit hier parallel Instagram-Story und so weiter. Ne? Das war so undenkbar. Also daran das gab es noch nicht, Punkt. Und bei Luke ist es mittlerweile so, der betreut parallel, macht er selbst, wenn der am Set ist, schon Insta-Story und so. Das hat sich ja alles geändert. Also früher war es dann auch so, wir verkünden die Show dann und dann zu dem Tag um die Uhrzeit so. Mittlerweile müssen alle Gewerke da gefühlt sich ein bisschen umstellen, weil mittlerweile der Künstler sagt, nee, wenn ich da irgendwie als Beyoncé-Double im schwarzen Badeanzug in Köln in der Innenstadt All the Single Ladies tanze auf der Kreuzung, möchte ich das auch in dem Moment mit meiner Followerschaft teilen. Mhm. Und da juckt es die Künstler in der Kategorie dann auch nicht. So, muss ich da jetzt warten bis zum 14.12.2000? Nee. Das ist dann da und dann muss man ganz anders mit denen auch sprechen. So. Mhm. Und verstehe ich auch völlig und das ist auch völlig richtig. Aber das ändert sich halt alles. Und brauche ich dir ja nicht erzählen, du führst eine Abteilung, die gab es vor 7 Jahren noch nicht. Mhm. So, und meinen Job gab es vor 7 Jahren schon, deinen noch nicht. Und das zeigt einfach so, wie krass schnell die Zeit ja auch. Ne? Ich war 2000 bei der Bravo. Und die Bravo hatte zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, 950.000 verkaufte Exemplare pro Woche. Ja, das waren, also, das ist, mir liegen die aktuellen Zahlen nicht vor, aber die sind nicht mehr da.
Ja.
Und es zeigt nur, wie, ich habe damals, das war so lustig, weil ich im Laserservice gearbeitet habe von der Bravo, ja. Und mich hat noch wirklich echt Post erreicht mit Rückporto. Da war noch nichts mit E-Mails und irgendwie hier mal kurz da eine Nachricht, hier Brief geschrieben, mit Rückporto beigelegt, rückfrankierter Umschlag. So, kann ich bitte die Autogrammadresse von den No Angels haben? So, das ist ja heute undenkbar, ja? Oder gibst du bei Google ein Autogrammadresse No Angels, oder die gibt's ja nicht mehr, Entschuldigung, dann ist es eben irgendwie,
Justin Bieber.
Und dann kriegst du die Autogrammadresse und schreibst dahin eine E-Mail und kriegst eine virtuelle Autogrammkarte oder was auch immer.
Über Snapchat zugeschickt.
Über Snapchat, die sich aber dann löscht, wenn du sie einmal angeklickt hast. Hast du halt nur kurz 2 Sekunden was von. Aber so ist es halt irgendwie und das ist schon verrückt.
Du hast gerade gesagt, es hat sich so viel geändert. Allein seitdem du angefangen hast zu arbeiten, was ja quasi vorgestern war und zu heute. Wie macht man das, dass man da mitkommt, dass man versteht, wie es funktioniert, wo man dabei sein muss? Weil natürlich, ein Luke ganz natürlich nimmt das Handy, macht nebenbei Insta-Story, du hast es gerade erzählt. Aber das hat deinen Job verändert, von damals Bravo, jetzt auch bis heute. Wie schafft man das?
Also für mich gesprochen schaffe ich es dadurch, dass ich immer am Ball bleibe, indem ich mich für die Medien interessiere, die junge Menschen nutzen. Mhm. Und ich bin ja biologisch 33,5 und deswegen
Er ist übrigens kurz vor einer Midlife-Crisis, weil er hat es jetzt schon ungefähr 5-mal erwähnt.
Ich weine auch, ihr merkt es zu Hause nicht, ich weine gerade das Mikrofon voll. Wenn es gleich blubbert, dann ist es das Wasser, das in den Stoffbezug reintröpfelt. Aber für mich, indem ich genau das, schau mal, ich war, als du mich gefragt hast, ob ich diesen Snapchat-Tag machen möchte, war vor 3 Jahren, da war ich jetzt wirklich 35. Mhm. Und ich habe gesnappt für Menschen, die in der Regel 15 sind, 16. Und ich fühle mich aber auch null so alt. Also ganz ehrlich, ich bin auch echt nicht 38.
Nein, du bist ein absoluter Kind, also
ich Kindskopf. Ich bin so ein, ja genau, und das ist so, und das bewahre ich mir, indem ich mich auch dann immer wieder dafür interessiere, was gerade der neueste Kram ist. Und ja, auch so für die, mich interessiert es, was die 13-Jährigen denken. Also so, für was sie sich interessieren, für was sind die zu haben. Und ich finde es total spannend, wiederum irgendwie zu sehen, wer nutzt Instagram, wer nutzt Snapchat und so. Und das, indem ich das probiere und tue und so, finde ich, bleibe ich da immer halt am Ball. So, das hat ja bei der Bravo damals auch, was war die Zielgruppe von der Bravo? Ja, es war jetzt auch keine 40-Jährigen. Dr. Sommer vielleicht, aber so der Rest vom Heft war jetzt nicht so 40. So. Das war auch einfach junge Kids. Mhm. Kids einfach so, die, die Bock hatten. Und was ich so geil finde, ist dann wirklich ebenso, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Jungs zurückkommen, so Joko, Klaas, Luke, die halt irgendwie die Hallen füllen mit Menschen von bis. Da sitzen halt 14-Jährige mit ihren Eltern und haben Bock drauf. Da sitzen aber auch 40-Jährige und haben Bock drauf. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das, was Spaß macht. Und was ich so selbst an, so für mich definiert habe, als was Spaß macht. Ne? So die, eben für alle interessiert sein und ja, das auch irgendwie anzugucken, wer sowas nutzt. Das macht mir immer Bock irgendwie.
Du hast gerade gesagt, du probierst Dinge aus. Wenn du jetzt auf deinem eigenen Instagram-Account deine eigenen Stories machst und ich sage es hier nochmal, folgt diesem Menschen und schaut euch an, was er so fabriziert. Wie gesagt, nicht jeden Tag, aber wenn er was macht, dann ist es lustig. Und man muss auch, jetzt kann ich hier ein bisschen aus dem Nähkästchen meines Teams auch plaudern. Hast schon gesehen, der Heiner hat wieder eine Story gemacht. Passiert relativ häufig. Wonach guckst du, ob es funktioniert oder nicht funktioniert?
Ich gucke schon auf die Resonanz, was kriege ich während der Story an
rein
an
auf die Zahlen oder wie?
Nee, ich das sondern an Feedback aus der Community. Ach, das klingt ja so eklig. Normal müsste ich jetzt 7 Schnäpse trinken. Feedback aus der Community. Ja. Aber du, die Community sind Menschen, die ich großteils einfach auch persönlich kenne. Aber was ich total spannend finde, ist, es hat mir ein Angestellter von dir gesagt. Ich sag seinen Namen nicht.
Kannst du bitte nicht Angestellter Dominik. Von mir sagen, sondern kannst du bitte sagen, ein Mitarbeiter?
Ein ganz toller Mitarbeiter deines Teams. Dominik. Der meinte, dass das...
Jetzt freut er sich wieder. Er hat sich schon bei der ersten Folge gefreut.
Nee, Dominik, dich muss ich loben. Du bist ein ganz feiner Kerl. Auf jeden Fall hat der zu mir gemeint, dass es ja... Die Menschen, die mit dir befreundet sind oder die dir followen und deine Story, ne? Diese zwei. Also irgendwie ist es so, dass Instagram, das kostet einen Kasten Bier, das Handy ist noch Anfang Kaster, das hat gerade gebrummt. Ich habe extra Flugmodus eingestellt.
Ich habe auch Flugmodus. Naja. Guck, ich habe Flugmodus und trotzdem kommt die Cash-Show. So, jetzt habe ich es verraten.
Oh Gott. Mit der meinte das, weil ich mich gewundert habe, warum nicht alle... Der Ist-Zustand der Follower meine Story guckt. Und dann meinte er, ja, das ist so ein Algorithmus-Ding und hier. Und du merkst, jetzt komme ich in das Fahrwasser, wo ich mich nicht mehr auskenne. Mhm. Aber ich habe fast die Zahl Follower, die Zahl, die auch guckt.
Ja, das ist gut.
Und dann meinte er, das ist gut. Mhm. Und da habe ich mich
Follower,
gefreut.
Wie viele Follower hast du?
Ich habe ultra wenig. Weil ich ja meinen, das muss ich auch erzählen, ich habe ja meinen anderen Account dicht, ich habe ja eigentlich erst einen privaten gehabt, der auch geschlossen war. Dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt, wo ich die Six-Sendung moderiere, muss ich ja einen öffentlichen machen, dass die Leute mich finden. Dann wiederum hatte ich aber zwei Kanäle, sagt man Kanäle, und die Leute, die mich taggen wollten, haben dann immer meinen privaten genommen, das hat mich total genervt, und dann habe ich den privaten dicht gemacht und habe den anderen bei null aufgesetzt. Ich habe jetzt 600 oder sowas, 500 irgendwas. Das ist aber für mich gar nicht so der Maßstab für, ob ich happy bin oder nicht. Mir ist es ziemlich lax, was da oben steht. Für mich ist es eher...
Du und der Oos, ihr werdet die besten Freunde.
Ja, weil?
Ja, weil Oos sagt
ja... Ach so, ja, weil er ja sagt,
Oos
stimmt.
Oos sagt ja, ist stimmt. Es total egal, wie viele. Hauptsache die folgen, genau. Die gucken sich
genau.
An. Deswegen.
Aber das ist wirklich so. Für mich ist es nicht so. Für mich ist es echt Wurst, ob da 2000 stehen oder 560. Wenn die 560... mir geiles Feedback geben, ist es mir mehr wert. Weil ich finde auch so dieses, ich kriege das auch oft mit, mir followen dann so Leute wie Schnitzelstube Ischental, so, und dann denke ich mir so, Alter, was ist los? Und dann follow ich die nicht zurück und dann entfollowen die mir wieder, weil sie einfach auf der Suche nach Follower, das ist ja sowas von, ey, wenn ich an diesen Punkt mal komme, jeder da draußen, der das gerade hört und mich dann googelt und weiß, wie ich aussehe, der darf mir sauber eine aufstreichen. Wenn ich sowas mal machen würde, das könnte ich nicht mehr, nee, wirklich, das ist für mich so der Punkt, wo ich nicht mehr, da würde ich mich nicht mehr so fühlen, wie ich bin. Und es wäre auch null, wie ich bin. So dieses Follow for Follow, Like by Like. Leute, legt euch gehackt. Was ist mit euch kaputt im Kopf? Jetzt mal wirklich, das ist doch totaler Käse. Also jetzt so, oh, ey, da bleibe ich lieber bis zum Lebensende bei 560. Also Nee, ey, wirklich so. Ich sage auch keinen Namen, aber ich hatte mal so, ich hatte mal so einen Set-Besuch von so einer Instagram-Maus, ne, von so einem Mäuschen mit 700.000 Followern oder so. Und die wollte mir dann einen Tag beibringen, wie man Follower casht.
Kenne ich die Geschichte? Nee, die Geschichte ist neu.
Die kennst du noch nicht, glaube ich. Nee. So, und dann kam die da und meinte
so. Ich würde jetzt so gerne wissen, wer es ist. Kannst du es mir aufschreiben, wenn du es. Warte mal, wir machen hier ein kurzes. Sorry, liebe Gäste, das ist für euch jetzt natürlich extrem unspannend. Ich möchte jetzt, dass der Herr Heinlein, der noch einen Schluck Wein nimmt, mir kurz aufschreibt, wer es ist, damit ich auch weiß, worüber er spricht.
Ich fühle mich jetzt fast schlecht. Aber
warum?
Ich schreibe es.
Ja, okay.
Schreibe ich sie auf oder warte ich bis zum Ende des.
Wahrscheinlich Teaser.
Auf jeden Fall, wir könnten Galgenmännchen spielen. Nee, und die Person.
Unspannend für die Menschen. Man muss wissen, dass ja die Menschen, die zuhören, vielleicht nicht schon den Alkohol konsumiert
aber
haben, den wir konsumiert
der Name
haben.
Muss wirklich unter uns bleiben. Auf jeden Fall
der
war die.
Unter uns?
War die am, unter uns beiden.
Ja, okay.
War die am Set.
Hat
und
übrigens
dann,
mehr als 700.000.
So, ja. Und dann hat die dann so angefangen: Ja, jetzt pass mal auf, jetzt machst du mal ein Foto von dir. Dann saß ich in der Bar, da haben wir ein Foto von mir gemacht. Es sah schon aus wie so, als wäre ich gerade von so einem Traktor angefahren worden und irgendwie an den Baum geschleudert. Also mega behämmert, irgendwie so ein Duckface und so. Und dann so, also Hashtag Cuteboy musste zu. Und dann ich so, okay, die Nachhilfe ist hiermit beendet. Ich möchte kein Influencer werden. Das ist mir zu blöd. Dann habe ich das gelassen. Nachdem ich auch gemerkt habe, dass man 30 Minuten das Bild bearbeiten muss, bis es dann so aussieht, wie man es gerne hätte. Ah, das ist alles so, das ist gar nicht meine Welt. Ich mache wirklich so dieses pur Basti, pur ich, pur mein Humor und so. Und ob man den gut findet oder nicht, ne, das ist mir eigentlich echt wirklich egal. Und ja, und wenn ich ein Dildo in die Isar werfe und ich das lustig finde, finde ich das lustig. Und wenn das Leute nicht lustig finden, dann ist es ja auch völlig legitim. Dann müssen sie mir auch nicht followen. Followen.
Okay,
und ich komme damit auch klar. Ja.
Du hast, wir reden ganz viel über Social Media. Wir kommen nochmal kurz zu deinem eigentlichen Job zurück. Also
ja,
als,
den gibt es ja auch noch.
Executive, ich habe schon wieder vergessen. Für mich bist du.
Producer hat eins Comedy.
Ja, für mich bist du Programmmanager.
Stimmt, das so
das
hieß
war
der, ne?
Das war der ursprüngliche Titel. Ich habe mich noch nicht an die neuen Titel gewöhnt. Da hilfst du oder da berätst du ja auch die Faces oder die einzelnen Formate, die dann produziert werden. Berätst du ja auch, ob das gut ist oder schlecht ist, gibt es Feedback und so weiter. Inwieweit unterscheidet sich da die Arbeit, die du dort machst, fürs Fernsehen? Zu der Arbeit, die du für dich selber für die Social-Media-Kanäle machst. Die Frage ist, ist TV so viel anders im Bereich Storytelling zu dem, was auf Social-Media-Kanälen passiert?
Ja, weil du im Fernsehen die Möglichkeit hast, das nachträglich auch nochmal zu ändern, indem du schneidest und indem du 1000 Buchbesprechungen machst vorher. Und bei Social Media ist es ja tatsächlich, also zumindest bin ich ein großer Fan davon, bei mir ist live. Bei mir ist es wirklich so, in dem Moment auch, ich speichere keine Stories vorab, Snippets und jag die dann irgendwann raus, wenn ich da gar nicht mehr bin an der Location. Muss ich auch nicht machen, weil ich nicht prominent bin. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man über 1 Million Follower hat, es nicht zu posten, dass man im Tegernseer Braustüberl sitzt, sondern dass man es vielleicht dann macht, wenn man nicht mehr da ist. Es sei denn,
man hat eine Kooperation damit.
Richtig. Aber nee, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Der Hauptunterschied ist ja wirklich, ich gehe mit der Firma, ich gehe mit den Faces, wer auch immer es ist, die Sachen durch und spreche alles wirklich einfach mal sauber durch, setze es sauber auf, mit Vorlauf, mit Meetings, mit Probentagen, also es ist ja so vom Ansatz her schon komplett anders, ja, da gibt es den kalten Probetag, dann kann der Regisseur mit dem Lichtmann, mit uns, mit allen einmal die Show mit Lichtdoubles durchspielen, dann gibt es den heißen Probentag, dann ist dann der Moderator da, das prominente Gesicht, dann spielt man es einmal durch. Und probt die Gänge, die Sätze und je nach Show. Also ist ja nicht überall gleich. Aber bei Social Media ist es ja wirklich das, was ich vorhin meinte, was für mich neu war. Und das ist der Hauptunterschied für mich zum TV, ist dieses direkte Feedback, so dieses direkte Erlebnis, so dieses unmittelbare Feedback. So. Ich sage immer, Storytelling üben ist Social Media am besten, weil du ja wirklich direktes Feedback erlebst. So, was ist gut, was ist nicht gut, was schauen die Leute, warum schauen die das eine öfter an, das andere weniger. Das ist schon echt ein großer Unterschied nach wie vor und es wird es auch immer bleiben, glaube ich.
Welchen Accounts folgst du als Inspiration? Du darfst einen Shoutout machen.
Ich mache einen Shoutout.
Jetzt kommt wahrscheinlich die Person, die ich auch schon genannt habe, bei Heiko in der Folge.
Ah, die kenne ich ja noch nicht, die Folge.
Nee, die kennst du noch nicht.
Es gibt eine Person, die ich sehr liebe und deren Content ich sehr liebe, es ist Evelyn Weigert.
Warum?
Weil Evelyn Weigert für mich die lustigste Person der Welt ist. Mhm. Punkt.
Warum?
Nein, die ist wirklich, wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren. Evelyn schickt's mir per Instagram oder per WhatsApp, weil wir auch Nummern ausgetauscht haben vor vielen Jahren. Wir waren im Rahmen einer TV-Show, sind wir aufeinander getroffen und ich wusste ab dem Moment, dass die Person für immer in meinem Leben bleiben wird, weil sie so einfach so eine krasse, ich weiß gar nicht, oh Gott, ey, die ist lustig, die ist herzlich, die hat eine tolle Familie. Ich war schon auch bei ihr zu Hause und durfte ihre Eltern kennenlernen. Die ist so rundum einfach eine Mega-Person. Mhm. Und halt einfach, ey, der hier Instagram-Scheiß, der ist halt wirklich richtig lustig. Warum geht Carsta Maria Müller jetzt einfach aus dem Raum? Weinst du jetzt, weil ich...
Ich gehe nicht aus dem Raum. Ich möchte die Tür zumachen einfach.
Ach so, ja.
Du musst kurz mit aufstehen, damit wir dieses Gerät...
Das ist jetzt, Leute, das ist jetzt ganz verrückt. Wir laufen mit einem Mischpult, wo David Guetta sagen würde, Alter, ist das ein geiles Teil. Und absolut. Zwei Headsets, die hochgeschnallt sind bis zum Auge. Jetzt ist die Tür zu. Evelyn Weigert, die hast du auch genannt.
Ja, die habe ich
ist
auch genannt.
Das ist saulustig.
Ja.
Ich kannte das noch nicht, deine Folge. Deswegen,
du kennst es nicht. Und tatsächlich, du hast mir damals irgendwann... nach der Abschiedsparty von Johannes Beyerl. Ich möchte nicht darauf zurück.
Der Name kommt wieder, oh Gott.
Johannes, du musst auch jetzt dann irgendwann demnächst hier zu Podcaster kommen, so oft wie du jetzt schon erwähnt wurdest. Habe ich dich nach Hause gefahren.
Richtig.
Du warst nicht mehr ganz nüchtern.
Soll vorkommen, ja.
Soll vorkommen. Und da hast du von ihr geschwärmt. Also wirklich, du hast, ich glaube, du hast mir auch den Account 5-mal gezeigt im Auto.
Ja, wirklich, weil ich den...
Und es war wirklich, also ich kannte sie als Person, aber ich hatte sie jetzt nicht in meiner Followerliste, ich hatte sie jetzt nicht drin. Und seitdem ist sie drin und jedes Mal, und es ist wirklich eine der wenigen, wo ich auch sofort den Ton anmache.
Ja, also
ich konsumiere Instagram-Stories.
Ne?
Ohne Ton geht gar nicht.
Ey, das ist wirklich...
Aber bei ihr ist es auch wirklich so, ich sehe, sie hat eine Story gemacht, ich mache meinen Ton an, weil es muss man hören und man sollte es vielleicht nicht in der U-Bahn laut machen, weil es kann durchaus peinlich berührend auch sein für die Menschen um einen herum, wenn sie nicht wissen, was da gerade passiert. Es ist, weil sie ist einfach, und jetzt kommen wir wieder zum Fachlichen, aus meiner Sicht schafft sie es immer wieder, einen Überraschungsmoment zu kreieren, mit dem man überhaupt gar nicht rechnet. Und was das mega bombastische bei ihr ist, sie ist sich selbst nicht zu schade, sich durch den Dreck zu ziehen.
Ja.
Und das überraschenderweise funktioniert es auch jedes Mal aufs Neue. Das ist nicht dieses, es hat einmal funktioniert und mein Duckface sieht halt so aus und ich habe 30 Minuten an dem Filter gearbeitet, sondern es ist so authentisch, dass ich wirklich mich, hinknien würde ich vielleicht nicht, aber ich spreche ihr meinen Respekt aus und sage, finde ich großartig. Also wenn du sie mir hier zu Podcaster bringst, dann kriegst du einen zweiten.
Ja, das machst du doch, Evelyn, oder? Komme ich mit als einfach Zuhörer.
Dann machen wir eine Dreierfolge.
Oh Gott, ob du das nicht bereust. Oh, ich war vor kurzem mit Evelyn auf einer Party. Evelyn weiß jetzt, wovon ich spreche. Das war, ich glaube, die Gastgeberin wollte am Ende einfach nur noch, dass einer von uns beiden geht. Das war so Hashtag unangenehm. Das war so, ja. Ich glaube, das ganze Haus war am Ende sauer auf uns. Und das war, Oh Gott, ja, da brauchen wir die Dreierfolge.
Also die Menschen verstehen ja nicht, warum es so peinlich
war. Ja, das
war
so, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so, Evelyn
Hallo,
lag,
du bist ja
die war dann so in so einer Yogastelle, in so einer Yoga-Stellung lag sie da im Eingangsbereich und ich habe die Fersen so nach hinten gedrückt und sie hat geschrien und die Gastgeberin meinte, das geht nicht, Leute, hört bitte auf. Immer so halb weinend schon fast und sie so, ich zeig dich an, Zimmer gerufen und ach Gott, ich weiß, es war so völlig awkward, die Nummer.
Okay, also Basti ist nicht 33,5, sondern 21 im biologischen Alter.
Das war lustig. Lass uns die Dreiernummer machen. Wenn die Dreiernummer klingt auch echt schrecklich. Lass uns zu dritt im Pott, wenn die Zuhörer Lust haben auf eine Evelyn Weigert, Carsten Maria Müller, Sebastian Heinlein, Edition, schickt Carsten eine Nachricht.
Ja, bitte mach das. Ich glaube, das könnte explodieren.
Ich weiß aber nicht, ob du drei Headsets hast, Carsten. Oder muss dann Evelyn in mein Auge reinsprechen? Das kann ja auch sein.
Evelyn muss in dein Auge reinsprechen oder wahlweise in meins. Also okay. Wir stellen sie einfach auf den Tisch und dann kann sie sich rein.
Oh Gott, wir driften ab.
Wir driften sehr ab. So, Herr Heinlein, welche Social-Media-Plattform, um jetzt mal hier einen ganz krassen Cut zu machen, nutzt du privat und wie viel und wie oft?
Ich bin da sehr bescheiden. Ich bin eigentlich 90% Instagram und 10%, jetzt hast du ganz komisch getrunken, und 10% Facebook, wenn überhaupt. Bei Facebook gucke ich nur, wer Geburtstag hat und den Rest bin ich bei Instagram.
YouTube?
Nee.
Warum?
YouTube mache ich, wenn, dann für meine Kinder an. Für mich so, nö. Ich wüsste nicht, was ich da gucken soll. Was soll ich auf YouTube gucken, ne? Was macht man da? Meine Folgen, Beach oder Baris, die ich auf Six moderiert habe. Was für eine schlechte Werbung. Hashtag Werbung, weil Markennennung.
War Bullshit.
Ja?
Ja.
Mhm. Bullshit? Mhm. Was heißt Bullshit? Muss man das nicht machen?
Nee, also...
Okay. Echt?
Also...
Erzählst du wahrscheinlich in der Heiko-Folge?
Nee, gar nicht. Ich plane tatsächlich noch einen Anwalt hier auch herzubekommen, echt? Der das nochmal genau erklärt.
Das finde ich interessant, weil das ist ja wirklich so, da sind ja alle unsicher und alle schreiben
dann. Total unsicher, aber in dem Moment, wo, also ProSiebenSat.1 ist ja dein Arbeitgeber.
Ja.
Deswegen, wenn du jetzt sagst, man sollte ProSieben gucken, dann ist das jetzt nicht Werbung und Markennennung, weil es ist ja dein Arbeitgeber auch und es ist irgendwie so ein bisschen... Natürlich machst du Werbung dafür, weil du stehst dafür.
Okay.
Wenn du jetzt ein Format hast, wo du auch selbst drin vorkommst und jetzt wird es ein bisschen kritisch, je nachdem, wie und ob und was für Geld fließt und was genau im Vertrag steht, kann es sein, dass du Werbung sagen musst. Ich kenne jetzt deine Vertragsverhältnisse für
Beach oder Baris. Die kenne ich auch nicht. Ich habe noch nie einen Vertrag gelesen, den ich unterschrieben habe.
Genau, du hast ja keinen Vertrag unterschrieben, deswegen ist es auch...
Doch, habe ich. Musste ich sogar, ja. Muss ich, weil...
Okay, ich bin ja kein Anwalt.
Musste ich, weil es nicht mein eigentliches Aufgabenfeld ist. Weißt du, also ich bin ja eigentlich, wie gesagt, der eine da, ja?
Der
sagen wir EP.
Whatever.
EP.
Ja.
Bin aber in dem Moment Moderator gewesen. Das ist was ganz anderes. Musste ich ein Nebenzusatzdings...
Genau, aber da steht ja nicht explizit drin, dass du Geld dafür bekommst, weil du Werbung machst.
Nee.
Genau, und wenn es keine Werbung ist, und Werbung im Sinne von, du bekommst Geld dafür, dass du dafür wirbst, dann musst du auch nicht, musst du nicht kennzeichnen, dass Werbung ist, weil du musst quasi nur dann Werbung kennzeichnen, wenn auch Werbung drin ist.
Ah, okay. Nee, weil,
und
weil,
Werbung im Sinne von, es fließt Geld.
Okay.
Also wenn du jetzt eine Flasche Rotwein geschenkt bekommst und du machst für diese Flasche Rotwein, die du geschenkt bekommen hast, Werbung, dann ist ja ein geldähnlicher Wert geflossen, weil du es nicht bezahlen musstest, deswegen macht es Sinn. Aber in dem Moment ist es natürlich einfach von dir intrinsisch, Leute, ich habe hier ein geiles Format gemacht, deswegen musst du es nicht machen.
Verstehe.
Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Caro Dauer für Deutsche Gabbana läuft und dafür Geld bekommt, dann muss ich es machen.
Okay, nee, weil es ist echt komisch. Ich habe bislang keinen Zugang zu YouTube gefunden. Ich kenne einige, die da so... Ah, nee, Moment, ich lüge gerade massiv. Weißt du, was ich über YouTube konsumiere?
Was
denn? Konzerte.
Ah.
Also so von Bands, die ich feiere, das mache ich ab und zu. Aber echt nicht täglich, aber das mache ich. Also wenn ich so Musik Videos oder live, vor allem Live-Auftritte, die online gestellt werden, so, die gucke ich mir bei YouTube an. Aber so im Daily live bin ich würde ich sagen, 90% Instagram mittlerweile eigentlich. Mhm. Snapchat habe ich beendet.
Warum?
Da bin ich gar nicht mehr. Da habe ich gar keinen.
Bin ich zu gut für.
Nee, Quatsch. Nee, ich muss ja sagen, ich finde nach wie vor Snapchat, was Filter und so. Was ich wirklich geil finde, ist die klare DNA von Snapchat. Mhm.
Was ist denn in deinen Augen die klare DNA?
Die klare DNA für Snapchat war für mich immer, das ist, was es ist. Das ist so ein Ding gewesen, straight. Du kannst bei uns Stories rausballern. Mhm. Und du kannst mit deinen Followern, mit der Community, die du hast, hin und her schreiben. Mhm. Und du kannst die besten Filter der Welt benutzen. Mhm. Das war für mich Snapchat. Instagram hingegen ist ja eine Fotoplattform. Also es war so, ich lade geile Bilder hoch und versehe das mit ganz vielen Hashtags. Du grinst, du willst mich vielleicht belehren, oder? Wahrscheinlich. Mhm. Aber das war für mich so, immer so ein, eigentlich ist die DNA ja nicht das. Die sind dann da aufgesprungen. Das sind für mich immer die Nachzügler. So. Mhm. Und deswegen fand ich Snapchat schon in der Urform sehr gut. Das fand ich so, da bist du halt drauf, weil du das und das machen wolltest und nicht tausend Abzweigungen nehmen konntest. So. Mhm. Deswegen fand ich die eigentlich mal ganz cool. Aber es war halt irgendwie auch sehr jung von der Followerschaft. Und irgendwann habe ich aufgehört und dann waren die auch weg.
Ja, und tatsächlich, also ich glaube in unserem Alter, also ich bin ja ein quasi fast dein biologisches Alter. Unsere Freunde sind halt nicht da.
Das war mir aber voll egal.
Ja, aber wenn du keine Community hast, also klar, du hattest natürlich die Follower, die hattest du ja, aber trotzdem.
Ich habe 9500 User mehr auf meiner Seite.
Das sind halt Leute, die dir ihre Mumu schicken. Also das sind die
Nein, das war bei ProSieben. Mit rüber habe ich nur die Gesunden genommen.
Ah ja, klar. So. Du hast vorher gesagt, schickst du mir Bilder oder nicht, nehme ich mit oder nicht.
Aber ist dir das wichtig?
Naja, die Social-Media-Sachen, die ich mache, mache ich schon für meine Freunde oder halt auch für. Also ich weiß ja auch, wer mir folgt und wer damit interagiert und ich weiß.
Ja, aber du
weiß,
bist ja auch schon im vierstelligen Bereich vom Follower.
Ja, aber trotzdem, ich mache das ja auch sehr bewusst und man möchte ja auch eine Resonanz haben. Das hatten wir ganz am Anfang.
Aber die Resonanz kann ja vom Mike Z aus Freising kommen, wenn der schreibt, finde cool, was du machst. Und du kennst ihn.
Ganz ehrlich, also wenn ich da jetzt irgendwie am Morgen mitfilme, wie ich meinen Yoga-Scheiß mache, das mache ich nicht für drei Leute, die. Also, weißt du,
der
Aufwand muss ja auch mit dem, was zurückkommt, irgendwie im Verhältnis stehen. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass die Leute mir immer applaudieren sollen, wenn ich sowas mache, aber ich freue mich natürlich schon, wenn es eine größere Anzahl von Menschen sich anguckt. Und wenn ich sehe, das geht irgendwie zurück oder das ist eine Plattform, wo sich das keiner anguckt, dann mache ich das auch nicht. Und bei Snapchat.
Aber hast du Snapchat gemacht?
Ich habe Snapchat sehr viel gemacht und ich habe gesehen, das sind immer die gleichen Leute, die witzigerweise mir genauso auf anderen Plattformen folgen. Mhm. Und irgendwann ist auch die Zeit begrenzt, die man da investieren möchte.
Ja, voll. Das meine ich ja. Bei unserem Job ist es halt auch irgendwie so, wir sind halt doch irgendwie angestellt, fest angestellt und sind Montag bis Freitag oder bei mir durch die Shows Samstag, Sonntag, je nachdem, was halt anfällt. Deswegen war ich auch irgendwann zu müde, noch weiter das zu betreiben. In der Konsequenz, ich habe ja früher fast täglich dann eben nachdem du mich angefixt hast, ja wirklich täglich abgefeuert und dann irgendwann habe ich mir gemerkt, das ist wirklich anstrengend.
Das ist
ne?
richtig anstrengend. Also ich habe vorhin den Namen Caro Dauer auch gesagt. Ich kenne Caro so ein bisschen und auch wie sie arbeitet und kenne auch Freunde von ihr und das ist einfach ein krasser Job. Das sieht immer so aus wie, ich fliege mal schnell nach hier und da und dort und mache da so 3-4 Bilder. Nee, da steckt so krass viel Arbeit dahinter.
Ja,
und auch die Tatsache, sich zu überlegen, was zeige ich, was zeige ich nicht. Und auch die Akzeptanz von den Leuten drumherum. Wie oft habe ich mein Handy auf dem Tisch, wenn wir im Stammtisch zusammensitzen? Und es ist mittlerweile, und ich glaube, ich habe es in einer anderen Folge gesagt, wenn ich mein Handy raushole und irgendwas fotografiere, sagt irgendeiner vom Stammtisch, kann ich schon was liken? Hm. Weil natürlich, ne, das ist dieses, man macht das, damit Leute was mitbekommen. Und es ist, wenn man das immer macht, die Menschen um einen herum müssen das ja auch akzeptieren. Hm. Weil, wie du sagst, meine Kinder halte ich raus, meine Frau findet da nicht statt. Das heißt, die Zeit, die du privat mit denen verbringst, wird halt auch nicht auf den Kanälen stattfinden. Wenn du jetzt verpflichtet bist, 24 Stunden am Tag zu senden, wird es halt sau schwer, weil dann ist eine Zeit, wo es nicht stattfinden kann oder wird.
Es wäre nichts für mich. So, Also es wäre, nee, glaube ich, dafür bin ich, nee. Nee. Deswegen glaube ich, so wie du vorhin meintest, so dieses, da werdet ihr nicht jeden Tag was sehen, das hast du sehr oft in dem Podcast betont. Ist ja. Es so, gehört es dazu, wenn du so Mega-Influencer bist, dass du jeden Tag on bist?
Ja, wahrscheinlich schon, oder? Schon, also was heißt jeden Tag, aber je regelmäßiger du es machst, und das ist ja bei Story das Schöne immer, wenn die Leute, mit denen du viel interagierst oder wo du dir es halt immer anguckst, die sind relativ weit vorne in dieser Timeline oben und jedes Mal, wenn sie was Neues machen, sind sie halt ganz vorne.
Ja.
Das heißt, es bringt halt nichts, wenn du dir eine Story überlegst und dann alle 5 Sekunden die Elemente raushaust und dann bist du nach einer halben Stunde fertig. Mhm. Und ne, das muss ja, halt das schon so irgendwie kontinuierlich sein, deswegen bringt es schon was, wenn du das auch immer machst.
Hm.
Aber ich sage ja immer, Social Media Seite, ich mach dann was, wenn du was zu sagen hast.
Das meine ich, ne? Das ist für mich, ja, aber genau das meine ich, ne? Ich glaube, dieser Sprung zwischen, ich poste einen Chai Latte und habe eine geile Story, ist halt ein großer. Und ich glaube, dass du, also wenn ich jetzt hauptberuflich das machen würde, dann würde ich mir schon jeden Tag versuchen, super Sachen zu überlegen. Aber es geht nicht. Ich meine, es. Das ist so Mission Impossible, wenn ich jetzt alleine wenn ich eine Show betreuen muss, denke, da ist ja keine Luft für eine Story nebenbei. Da müsste ich mich halt entscheiden, ne? Mhm. Und dann würde ich mich, glaube ich, auch nicht mehr gut fühlen, wenn ich beides betanzen will. Mhm. Also dann wäre ich so im Zwiespalt, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Und dann deswegen fahre ich das sehr dosiert, aber dann versuche ich immer, Menschen zum Lachen zu bringen oder Menschen irgendwie eine gute Zeit zu bescheren, wenn die meine Story sehen. Also wenn ich höre, dass aus deinem Team, hey, der hat wieder was gepostet, das ist für mich, das ist super. Das freut mich nicht, weil ich da drauf mir was einbilde, sondern weil ich es einfach geil finde, wenn Leute Bock und Lust haben, wenn sie Spaß haben, was zu gucken. So. Mhm. Und da kann ich halt, das ist ja so, wenn du mich fragst, wen ich feiere, dann feiere ich eben Evelyn. Und dann ganz lange ist so gefühlt so, ja. Also klar gibt es noch sehr viel Tolle, die ich auch abonniert habe. Das würde jetzt die Shoutouts sprengen, aber es gibt auch ganz viel, wo ich sage, ja, Mensch, so, ja.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du arbeitest an einem Stand-up?
Ja.
Was erwartet uns da?
Was erwartet uns
Mr. Lustig, Mr. Storytelling, was können wir da sehen?
Es ist wirklich, was lustig ist, finde ich, ist, allen, denen ich das erzählt habe aus meinem sehr nahen Umfeld oder engen Umfeld, die meinen, na endlich, Alter.
Aber warum endlich?
Weil die halt immer sagen, egal wo ich bin, die Leute hören mir zu. Mhm. So, und ich bin, wenn ich einen Raum betrete, schon in der Regel schnell der Mensch, der erzählt in dem Raum. Ja. Und ich glaube, dass mein Leben so, wie nennt man das, unterhaltsam ist oder so die Eindrücke, die ich so aufsauge, sind
warum?
Sehr...
Was macht es unterhaltsam?
Weil ich einen Job habe, den nicht jeder hat und weil ich 2 Kinder habe, die nicht jeder hat.
Und eine Frau,
ja, genau. Und die Kombination aus diesen Ingredienzien, wie mein Ex-Chef sagen würde, Hannes, Shoutouts, ich liebe dich. Die machen das, glaube ich, ganz unterhaltsam. Also ich habe jetzt mal losgeschrieben, weil ich habe wirklich einfach Bock. Also so, ich möchte es auch mit, also es soll sehr, sehr schön werden. Und ich schreibe grundsätzlich mein Stand-Up-Programm über, wie ist es, zwischen Fernsehwahnsinn und Familienhölle.
Wolltest du keine Hölle sagen?
Ja, aber ich sag Familienhölle, weil Fernsehen ist keine Hölle. Fernsehen ist mega geil. Es macht echt sehr viel Spaß. Und Familie ist die Hölle. Nein, also zwischen diesen beiden Planeten bewege ich mich auch da.
Liebe Frau, das war ein Shoutout an dich.
Das war ein Shoutout. Ich liebe dich. Aber es ist wirklich so, ich habe jetzt die ersten 11 Seiten da runtergehackt und meine Frau durfte querlesen und die hat sehr, sehr gelacht. Und das ist ein gutes Zeichen, weil meine Frau ist da sehr anspruchsvoll, das weiß ich von meinem eigenen Zeug, das ich mache. Und ich glaube, das wird unterhaltsam. Also ich hoffe es. Und das Gute ist, ich bin ja ein beschäftigter Mann, der einen Job hat, der 2 Kinder hat, der eine Frau hat. Ich kann nicht mit diesem Programm auf irgendwelche scheiß offenen Bühnen gehen und testen, wie lustig das ist. Ich mache ein Konzert, einen Auftritt und entweder ihr lacht oder nicht. Und wenn ihr nicht lacht, kann ich sagen, ja, ich hatte ja keine Zeit zum Üben. Aber ich kann dann nicht jetzt irgendwie vor 5 Leuten sagen, kommt ein Mann zum Arzt. Also so, das geht nicht. Dafür habe ich die Zeit nicht. Deswegen, ich werde dieses Ding schreiben und ich werde mit dem Ding auftreten. Einmal.
Ohne vorher. Und wo?
Das schau dich noch raus nächstes Jahr. Nee, aber ernsthaft, ich möchte Mitte nächsten Jahres eigentlich mit dem Ding auftreten. Einfach mal, weil ich bewundere diese Menschen, die das machen, schon ein Stück weit, ne? Also bewundern ist immer so, ich habe Respekt für die, so, das ist dieses, ey, die gehen da auch, du gehst raus, ne, von der Menschenmasse, die sitzen, also es hat ja sowas Aula-mäßiges, ja, und dann fängst du an, Witze zu erzählen, im Grunde genommen erzählst du lustige Geschichten. Stell dir mal vor, keiner lacht. Ein Freund von mir macht Kabarett, juristisches Kabarett, super lustig, war bei dem schon live. Der hat mir erzählt, er war vor kurzem irgendwie, ich glaube, in Chemnitz oder so. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie...
den Osten dissen?
Nee, möchte ich nicht, weil die sind ja auch völlig in Ordnung.
aber, du weißt aber, ja auch, wo ich herkomme.
Ich weiß, aus Grimma. Ja, nee, aber das war wirklich, glaube ich, also Dominik, verbessere mich, schick's mir bei Instagram, kriegt keiner mit, aber es war, glaube ich, Chemnitz. Und keiner hat gelacht, ne, so, also... Er meinte wirklich, so nach 10 Minuten musste er zum Publikum sagen, so, wir sind jetzt heute hier und es matcht nicht. Aber Krass. Wir müssen das jetzt halt irgendwie machen.
Ja. So. Gut, du kannst ja auch, du wirst vielleicht heute oder wenn die Leute die Folge hören, ein paar Follower dazu bekommen. Du kannst uns auch bezahlen.
Meinst du?
Alle, die Social Media machen, sind ja auch bezahlbar. Kannst du einfach bezahlen und dann setzen wir uns vorne hin und lachen.
Von was soll ich denn bezahlen? Ich könnte ja,
also Geld wollen wir schon sehen, ne?
Okay, dann muss ich sparen. Oder meine Kinder müssen Akkordeon spielen am Marienplatz. Und das erspielte Geld würde ich euch dann einfach schenken.
Okay. Das ist doch ein fairer Deal.
Ist ein fairer Deal, also.
Vielleicht nicht ganz also, legal, aber.
Ist nicht ganz legal, aber wo sind wir schon? Wir sind noch in Bayern.
Ja, nee, da geht es natürlich.
Also, okay, so machen wir das. Okay. Aber, ja. Also, das wird, ich freue mich da. Weil das ist wieder so ein Ding, ich habe da Bock drauf einfach. Ja. Das irgendwie muss ich das machen. Erst dann bin ich beruhigt. Mhm. So, kennst du das? Wenn du so Sachen vor, also du, so wie mit deinem Podcast, ja, das ist ja, glaube ich, ähnlich. Du bist ja das beste Beispiel. So, du hast es, also ich weiß auch noch, wie du vor mir standest, das darf ich ja hoffentlich erzählen.
Ja, klar.
Und echt nervös warst. Ne? Weil es ist ja was, du gibst ja was von dir preis und du machst dich vor allem angreifbar. Ne?
Und vor allen Dingen auf zwei Ebenen. Also auf der einen Seite natürlich die Zuhörer. Das ist, ne, das ist so eine Unbekannte. Und auf der anderen Seite natürlich auch mein professionelles Ich.
Genau.
Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich schleuse hier einmal mein Netzwerk durch. Und das ist ja auch eine Verantwortung, die du den Menschen gegenüber hast. Ja. Weil die Menschen, die hier sitzen, und das hast stimmt. du ja vorhin auch gesagt, oder so ein bisschen pikiert geguckt, als ich gesagt habe, du bist mein Kollege. Natürlich bist du ein Freund von mir. Und man zieht die auch so mit rein und dann denkt man sich, oh Gott,
ja klar, du hast ein Stück weit eine Verantwortung im
Absolut.
Sinne von, wie kommt es, ist es das so, wie du es möchtest? Also kann ich schon verstehen und ich weiß eben noch, wie nervös du warst und meinst, eigentlich so, hey, wenn nicht du, ne, wer irgendwie dann und dann irgendwie so dieses, aber so ging es mir eben auch, als ich diese Sendung moderiert habe, ne, zum ersten Mal wirklich und dann war das bei YouTube, ja, du bist
wir müssen ganz kurz Beach oder Baris war eine Sendung, die bei Six gelaufen ist.
Ja.
Und aber dann auch komplett bei YouTube hochgeladen wurde. Und magst du kurz die Sendung erklären?
Ja, simples Prinzip. Das ist eine Dating-Show. Ich bin der Host und zeitgleich Fahrer eines Autos. Und ich hole einen Single zu Hause ab und fahre ihn zum Flughafen. Am Flughafen wartet ein anderer Single. Und die beiden sehen sich im Verlauf der Sendung nicht. Aber der Mensch bei mir im Auto lernt das Umfeld von dem Single am Flughafen kennen. Das heißt, der Koffer, wie hat er den gepackt, seine Stimme am Telefon, bester Freund, Freundin, Vater, sonst was, der ins Auto steigt und mit dem quatscht. Und am Ende muss der Single sich im Auto entscheiden, nehme ich 500 Euro Cash oder fliege ich mit dem oder derjenigen in den Blind-Date-Urlaub. Und es ist echt ein schönes Projekt gewesen, weil die Idee dazu habe ich auf einen Kreativworkshop gehabt, der wiederum von einem sehr guten Freund von uns beiden, Max, Shoutout, gehostet wurde. Und Max hat gesagt, ich glaube an diese Sendung, an den Scheiß wollte ich schon sagen. Und ich finanziere dieses Programm. Was ja mutig ist und was ich ganz toll fand, weil und es war sehr, sehr wirklich eine, ich will schon wieder lustige Geschichte sagen, ich möchte es nicht anmoderieren immer, aber ich tue es jetzt. Max hat mir irgendwann bei WhatsApp geschrieben, ne, als das Format stand und klar war, dass es produziert wird, hat er geschrieben, du Basti, ich habe einen Moderator im Kopf, weiß aber nicht, ob der Zeit und Lust hat. Ja, und ich war so in meiner TV-Manier und meine so, ja, hau mal den Namen rüber, ich kümmere mich drum, dass der Zeit und Lust hat. Und er so, ja, du. Und ich so, nee, ganz ehrlich, komm, ich mache seit 18 Jahren jetzt hier das Ding hinter der Kamera. Ich habe den Geltungsdrang wirklich nicht gehabt, vor die Kamera zu gehen für jeden. Also, hätte ich auch nicht für jeden Bums gemacht. Ich bin nach Hause, habe meiner Frau davon erzählt und die so, ja, denkst du drüber nach? Du moderierst das natürlich. Mhm. Ich so, echt? Mhm. Ja, mach das jetzt. Und dann habe ich das Ding moderiert, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber genau das Caster-Gefühl gehabt, so irgendwie das Ding geht on air, da war es mir echt wurscht. Mhm. Weil on air eben diese Anonymität immer noch ist. Mhm. So, da kann mir keiner direkt schreiben. Wie? So. Und dann bin ich halt dann irgendwie da. Und dann habe ich mich total gefreut, weil es gut gelaufen und das war eher dieses Oldschool-TV-Freuen irgendwie. Die Quote passt. Applaus. Weil 5000 Menschen mit den Bumsgeräten zu Hause das Ding eingeschaltet haben und dann messbar waren. So völlig Oldschool und Nachkriegszeit. So wird Fernsehquote gemessen. Echt traurig. Aber dann YouTube. Und da hatte ich echt, ohne Witz, da dachte ich so, oh fuck. Da gibt's dieses Daumen hoch, runter und Kommentare. Und ich bin total happy, weil bis jetzt ist es total gut angekommen. Also die Leute schreiben da Daumen hoch und munkeln da, ob ich nicht doch auf den Single im Auto stand, sehr lustig oder fanden es einfach nur unterhaltsam oder haben sich einfach nur gefreut, dass mal ein neues Gesicht irgendwie da war. Das war irgendwie rundum echt ein Positiverlebnis. Ich weiß nicht, wie dir es mit dem Podcast geht. Ähnlich, glaube ich, oder?
Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Also das Schöne ist ja, dass man bei Online-Sachen, wenn sie nicht funktionieren, man sie auch einfach wieder offline nehmen kann und das Ganze so tun kann, als ob es nicht stattgefunden hat. Ja. Instagram-Stories löschen sich ja nach 24 Stunden. Also dementsprechend hat man da ja so einen Freibrief, auch einfach nicht weiterzumachen. Aber ich mache weiter. Dementsprechend, das Feedback ist positiv und auch sehr konstruktiv.
Das ist
also
immer
hier
das Wichtigste.
Auch nochmal der Appell, wenn euch irgendwas nicht gefällt, gerne an mich schicken und mir Bescheid sagen, weil man kann es ändern. Das ist ja auch das Schöne, es ist ja relativ spontan. Aber wie du sagst, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil in dem Moment, und das ist, glaube ich, diese Faszination und Angst, die rund um Social Media ist, man ist halt angreifbar.
Total.
Und ne, wenn man hinter der Kamera steht, dann bist du halt bei uns im Haus natürlich bekannt als der Basti, der Joko und Klaas macht oder Luke macht. Ich bin als Director Social Media ProSiebenSat.1 auch intern bekannt, aber halt nicht als Person auffindbar, wenn man es irgendwie, wenn man jetzt einen Facebook-Post scheiße findet.
Ja.
Aber in dem Moment, wo man mit dem Gesicht und den Namen rausgeht, ist man halt angreifbar.
Ist immer angreifbar, ja.
Und es hat mir wirklich so Angst auch gemacht. Und ich bin ja damals auch ganz bewusst zu dir gekommen, weil ich mich so erinnern konnte, wie du 2 Monate vorher das Gleiche bei Beach oder Baris hattest. Und ich war so, Basti, ich kann endlich nachvollziehen, was du damals hattest. Weil das ist so...
Es ist verrückt, das kann man auch nicht nachvollziehen. Nee. So, ich liebe ja alle meine Kumpels aus der Heimat, die, mit denen ich immer noch sehr, sehr eng befreundet bin, die haben alle so mega solide, geile, bodenständige Jobs. Ja. Ne? So vom Mechatroniker über Industriekaufmann, schieß mich tot. Ne? So, und dann, das denke ich mir immer wieder. Ne? Und das denke ich mir so, Gott, das gibt's doch nicht. Ey. Jetzt mache ich da irgendwie diesen Wahnsinn. Und, irgendwie auch vor allem meine Oma. Oh. Meine Oma erzählt ja, seit ich in München bin, nee, seit ich bei ProSieben bin, also seit 2011, erzählt die, dass ich Moderator bin, ne? Also alle Leute, die sie fragen, so, was macht denn dein Enkelsohn? Ja, der ist Moderator bei ProSieben. Ja, aber ich habe den noch nie gesehen, na, egal. Auf jeden Fall war ich immer. Und jetzt war ich es wirklich, ne? Und ich saß vorm Fernseher und meine Mutter hat mir das nur erzählt, so, wie krass das für sie war, ne? Mhm. Also ich bin jetzt auf einer Stufe mit Silbereisen in ihren Augen.
Obwohl du tätowiert bist, obwohl du keine Haare hast.
Das sagt sie auch immer. Die kommen ja aus Franken. Hast du wieder ein neues Rückentattoo? So meine Oma. Oma, du wirst es nie hören, aber du bist die Beste. Nee, und die hat jetzt geguckt, so, und es war so Public Viewing-mäßig, ne? So, okay, jetzt moderiert er, ne? Jetzt hat er es geschafft. So,
Nee, aber ja, und aber auch so, also an dem Tag, wo meine erste Folge online gegangen ist und bin ich zu meinen Eltern nach Leipzig gefahren, also in der Nähe von Leipzig nach Grimma. Genau. Und da ist ja sehr viel, da passiert ja sehr viel. Also meine Handys standen nicht still, ich habe super viel Feedback bekommen, auch viele Leute haben mich kontaktiert, die davon nicht wussten. Und ich war so, ungefähr 10 Stunden schwebte ich so auf einer Wolke, weil einfach so krass viel geiles Feedback kam, worüber ich unglaublich happy war. Und ich kam halt bei meinen Eltern an und diesen Optiker ganz bodenständig, solide, also auch so, ne, so ganz, ganz was anderes. Und die konnten überhaupt gar nicht mit mir umgehen.
Nee, glaube ich.
Natürlich, also die meine Mutter hat mich gefragt, was ist ein Podcast? Naja, mein Vater hat selbst nach dem Erklären nicht verstanden, was es ist. Und das werfe ich denen auch gar nicht vor. Es ist ja auch, ich weiß auch nicht, wie
geht gar nicht.
Ein Glas aussieht, was in eine Brille reingeschliffen wird. I don't fucking care, ist nicht mein Job.
Das ist eine Optiker, ja. Aber ich weiß, was du meinst.
Und es ist so eine Parallelwelt. Und ich frage mich manchmal, ob wir nicht zu viel wirklich in dieser Parallelwelt sind und gar nicht mehr wissen, was die echte Welt ist.
Ich glaube bei, ja, ich weiß, glaube, was du meinst. Ja. Ich weiß, was du meinst. Bei mir ist es echt die Family, ne? Also so, deswegen, also dieses Stand-Up-Programm geht wirklich um dieses absurde Erlebnis, was du hast in dieser Glamour, Shiny-Floor-Welt. Mhm. Zu der auch Social Media mit all dem Zip und Zap gehört so. Und dann dieser Moment, wenn du zu Hause bist und ankommst und komplett im Real Life angekommen bist. Ne? Und da ist nichts mit hier morgens bis 10 im Hotel fläzen und nochmal kurz in den Hammam dich durchschrubben lassen.
Ach, machst du das auf deinen Geschäftsreisen?
Nö, aber das war nur ein gutes Beispiel. Ich weiß gar nicht, was für ein Hotel ein Hammam hat, aber sei es die Sauna oder irgend so ein Bums. Und dann hast du dann dieses geile Frühstück, ne, und das wird dir auch noch weggeräumt und so. Und dann zu Hause, hello world, Papa, Frühstück, um 7 Uhr so, ne, wenn du schön feiern warst.
Diese Scheiße, wo ist die Kelloggs-Packung?
So. Du weißt, wo alles ist.
Milch ist am Kühlschrank.
Nee, das geht gar nicht. Ne? Nee. Da musst du raus. Das ist echt. Und dieser Zwiespalt ist so verdammt lustig. Also mit all den Erlebnissen, die ich so mit mir trage, die ich selbst manchmal kaum glauben mag, wo viele bestimmt auch das einfach nicht glauben, weil es so absurd ist. Und dann eben diese Real World dann zu Hause. Deswegen glaube ich, um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, ich glaube, ich habe ein ganz gesundes Verhältnis, was das betrifft. Und ich habe auch zum Beispiel handyfreie Tageszonen eingerichtet, weil das Ding ist, ich habe mal Topmodel betreut. Germany's Next Topmodel, eine Staffel. Und das ist Hardcore. Also das ist echt Hardcore und Respekt an alle.
Lizzie,
Jan. Du hast ja dieses Leben in Deutschland.
Achso, für die Hörer, die jetzt Lissi und Jan nicht kennen.
Das sind zwei ganz tolle Executive Producer. Nein, das sind ganz tolle Menschen aus dem Konzern bei uns, die auch Freunde sind. Die
einen ganz tollen Job machen.
Jetzt lobst du immer nicht so sehr, sonst drehen sie wieder durch.
Die dürfen schon gelobt werden, weil die beiden sind echt unglaublich gut in dem, was sie machen und sind dabei auch noch komplett ohne Allüren und das, obwohl sie Topmodel machen.
Das auf jeden Fall. Und das meine ich damit mit Topmodel, du hast ja diese deutsche Welt, ne, der ganze Konzern, der Topmodel natürlich, ich glaube, ich nehme noch ein Bier, geht es?
Ja, natürlich geht es.
Ach so, mir wurde gerade Weißwein angeboten, ich weiß nur, dass Weißwein in Kombination mit Bier und was zu sagen, Carsten legt gerade das Mikro ab, weil ich noch ein Bier brauche. Du musst es halten. Ich halte das Mikro. Jetzt habe ich zwei riesen schwarze Böller vor meinen Augen. Nee, also im Grunde genommen ist bei Topmodel ja die Krux an der Kiste. Das ist ein Format, was ja großteils in Los Angeles gedreht wird. Und dadurch gibt es eine Zeitverschiebung. Und das hat im Umkehrschluss die Folge, dass du halt tagsüber die E-Mails aus dem Konzern bekommst. Mit all den Anforderungen, Wünschen und so weiter. Und dann über Nacht kommen dann die LA-Mails. Und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein Typ, der echt belastbar ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber das hat mich richtig hart rangenommen, ne? Dieses, du wachst früh auf, hast 70 E-Mails in deinem Konto. Und ich weiß bei dir, wie das ist, wenn du Urlaub machst und zurückkommst und irgendwie stehen dann eine absurde Zahl von 2400 E-Mails, so ungefähr, wenn du mal zwei Wochen weg bist. Aber da sieht man mal, was unser Job an Anforderungen und du, ich schweife ab. Weißt du, was ich eigentlich sagen wollte? Das muss ich kurz einstreuen. Yeah. Ich finde es total geil, dass du den Podcast machst, weil ich finde, dass starke Frauen in unserer Gesellschaft sehr, immer noch sehr Underdog-mäßig sind so, und immer noch ganz viele Abteilungen eben nicht von Frauen geführt werden. Und ich finde es erstens geil, dass Social Media von dir geführt wird. Zweitens finde ich es eben mutig, dass du sagst, ich mache diesen Podcast und gehe raus und mache mich angreifbar. Und überhaupt, das wollte ich nur zwischen rein streuen. Aber,
darf ich ganz kurz dem Thema was sagen? Weil mir ist ja peinlicherweise aufgefallen, dass ich bisher nur Männer als Gäste habe.
Und das stimmt, jetzt ja, wo du es sagst.
Ja.
Und, ja, aber du bist die Chefin im Ring. Genieß es doch. Fleisch die Jungs.
Ja, also es laufen gerade so ein paar Anfragen auch an Frauen. Und ich habe die nicht angefragt, weil ich gesagt habe, ich möchte Frauen drin haben. Aber witzigerweise habe ich wirklich erstmal fast nur Männer reingeholt und habe dann auch mit diversen Menschen auch darüber gesprochen, ja. mit einem Menschen im Besonderen, der mir sehr nahe steht, und habe gesagt, es kann irgendwie gar nicht sein, dass ich nur Männer reinhole. Ich bin jetzt eine von denen, die halt irgendwie nur Männer zu Wort kommen lässt. Und dann meinte er ganz süß, meinte so, aber du bist doch die Frau.
Ja,
also, du brauchst ja keine Frau, um
noch
eine Frau
reinzuholen. Also das meine ich ja.
Aber trotzdem, es war so, also ne,
ich finde es voll gut, weil ja. Guck mal, du hast einen Podcast, der heißt auch noch Podcaster, gehostet von Carsten Maria Müller. Also das ist ja mal, du bist der Chef im Ring jetzt, ja. Die Chefin, Entschuldigung. Ja. Und dann kommen Jungs, die bei dir halt mal zu Wort kommen dürfen. Das ist doch mega. Ja. Also ich finde das komplett richtig. Also danke. Ich finde auch, wie ich es gerade eben gesagt habe, das ist sehr viel Ems, aber du weißt, wie ich es meine. Sehr stark, mach's weiter. Und
danke.
Wirklich mutig, weil Frau, starke Frau, Fürstabteilung, die wichtig ist im Konzern, ist jetzt nicht irgendwie Humpty Dumpty. Plus, du hast ja auch viele Boys bei dir in der Abteilung, weiß ich auch. Ich finde es gut.
Das beste Team der Welt.
Das beste Team der Welt, ja. Weiß ich nicht, aber glaube ich dir, weil doch, die sind doch. Alle sehr nett. Ich kenne die ja. Ich kenne die ja alle.
Und es sind ja auch nicht nur Jungs. Also
sind nicht nur Jungs, das stimmt.
Es ist das beste
aber gerade nur Welt. Ein Mädchen, richtig?
Ja. Aktuell,
richtig.
Ja.
Nur
ja.
ein Mädchen. Also zwei mit dir, aber ein Mädchen, drei Jungs, richtig?
Ja, genau.
Ja.
Ja. Bestes Team der Welt, ich sag's immer wieder. Also wenn ihr Hashtag Best Team sucht, dann kommen wir definitiv drin vor.
Kommt ihr als erstes?
So, wir kommen zurück zu Topmodel, da waren wir
ja.
stehen geblieben.
Nee, genau, und deswegen, das war das einzige Projekt, das kann ich nicht mehr machen. Mhm. Also so, müsste ich auch nicht mehr machen, weil erstens wird es von fantastischen Menschen betreut. Zweitens bin ich gar nicht mehr bei dem Sender, sondern jetzt bei Sat.1. Aber das war wirklich so.
Sagst du eigentlich bei Sat.1? Weil
ja, ich
in
weiß.
Den ganzen.
In Sat.1 sagt man, ne?
In Sat.1, ja.
Ich bin bei Sat.1. Ich bin bei Sat.1. Ich bin Rebel. Ja. Ich bin einfach ein gegen den Strom. Das ist mein
schön,
Motto. Hashtag gegen den Strom.
Jetzt, wo du Bier trinkst, stößt du auch auf.
Ja, ich stöße. Entschuldigung, ich habe.
Ich möchte es nur klarstellen.
Ihr könnt mir ja Nachrichten schicken, wenn euch das aufgefallen ist. Und wer richtig liegt, was Minute und Sekunde kriegt, wer das trifft, dem schicke ich einen Wein. Obwohl ich Bier trinke. Aber auf jeden Fall, das war mir too much. Ja. Und das ist eben das. Ich brauche noch die Freiheit, nebenbei Dinge tun zu können, die ich noch so als Add-on verstehe, weißt du? Mhm. So, wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln bin mit Luke, da gehe ich abends ins Hotel und schreibe einfach noch zwei Stunden auf dem Laptop an meinem Stand-Up-Programm rum. Das könnte ich, glaube ich, nicht, wenn ich wüsste, ich habe ein Format, wo ich weiß, am Morgen erwarten mich 70 E-Mails plus nochmal on top die 70, die über den Tag kommen. Mhm. Das war mir zu krass. Und deswegen, bei Sat.1 Comedy ist die Taktung auch ganz anders. Das ist sehr TV-Insider-mäßig, aber da haben wir ständig neue Formate, wir ballern ständig andere Sachen raus. Das ist jetzt nicht so ein Langzeitprojekt, ne, wo du auch lange Zeit weg bist. Das ist eher mein Ding. So diese.
Du bist ja wirklich aus der TV-Welt.
Ja.
Ne, du bist ja auch ein TV-Kollege und jetzt kein Online-Kollege oder Pressekollege.
Ja.
Und du hast vorhin auch gesagt, du liebst TV, du lebst für TV. Fachliche Frage. Glaubst du, dass Social Media irgendwann TV ablösen wird?
Ich wusste, lustig, weißt du was? Weißt du, was wirklich lustig ist?
Oh Gott.
Ich habe gestern Nacht vorm Einschlafen und ich war ziemlich schlimm feiern am Freitag. Ich bin gestern um 20.15 Uhr eingeschlafen. Das ist das letzte Mal, glaube ich, mit 12 passiert. Aber auf jeden Fall dachte ich mir, was wird sie morgen, ich war ein bisschen aufgeregt, wirklich, was wird Carster morgen fragen? Und ich war sicher, dass die Frage kommt, die in diese Richtung geht. Ich dachte eigentlich, dass du sagst, glaubst du noch weiterhin ans lineare Fernsehen?
Oh, linear.
Also, ich würde es anders sagen.
Darf ich ganz
sagen,
kurz, weil du hast das gerade, sorry, dass ich hier unterbreche.
Ja.
Dieses lineare Fernsehen.
Ja.
Natürlich mir als Social Media Beauftragte von diesem Konzern wird ja häufig gesagt, du glaubst ja gar nicht an das Fernsehen. Tatsächlich muss ich ja zu meiner Verteidigung auch sagen, also ich schaue wenig Fernsehen, aber ich glaube natürlich an das Produkt, weil sonst würde ich ja nicht für die Firma arbeiten. Das nur um hier auch den Ton klar zu machen. Das ist so ein bisschen wie wenn ich für BMW arbeiten würde und kein Auto fahren würde. Also, ne,
also
das, nur um klarzustellen.
Für mich, okay, pass auf. Ich liebe Content.
Mhm.
Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, ich liebe nur Fernsehen. Das stimmt. Ich liebe guten Content. Und sei der snackable über Instagram oder ist der, wenn wir Buzzword-Schnäpseln heute gemacht hätten, ich glaube, wir wären beide schon echt total fertig. Aber ich liebe auch Fernsehen, ja. Nein, ich glaube es nicht, dass Social Media in der nächsten Zeit das ablösen wird. Ich glaube einfach, dass wir schon noch ein Fernsehland sind. Also ich glaube, wir sind schon so dieses Ding. Ich ertappe mich auch, ich bin noch die Generation Wetten, dass. Für mich ist schon einfach Sonntag 2015 der Tatort so ein Highlight. Und ich gucke mir den gerne und ich freue mich, dass 20.15 Uhr ist. Weißt du, so, also so, ich bin gar nicht so der Seriengucker, deswegen bin ich gar nicht so der Video-on-Demand-Mensch. Auf Druck meiner Frau werde ich mir jetzt Netflix zulegen, aber
Du hast noch kein Netflix?
Nee.
Nein?
Null, aber weißt du warum?
Warum?
Weil ich keine Serien gucke und ich gucke auch kaum so Fernsehen. Also ich bin
okay.
So...
Also ich meine, ich darf jetzt natürlich nicht für Netflix irgendwie...
Sag einfach Anbieter.
Anbieter.
Echt? Muss man das haben?
Das Schöne ist... Also was, oh Gott, jetzt kommen wir hier ein bisschen Bredouille. Aber also es gibt ja Serien, die es zum Beispiel nicht im Free TV gibt, ja? Und
ich bin ja kein Seriengucker.
Ja, aber sowas wie
zum
Beispiel.
Ich gucke nur Game of Thrones, das war's.
Ja, aber sowas wie Chef's Table. Mega. Also natürlich wahrscheinlich.
Ich guck sie so, gerade mit Fragen im Gesicht.
Worüber redet ihr?
Ja, ich weiß schon.
Nein,
aber
weißt du, das ist so. Also was das Schöne, wäre ich gleich nervös. Was ich das Schöne daran finde, und ich glaube, das ist wirklich so dieser Impuls, den wir oder ich auch in diesen Konzern reingeben muss, ist dieses, man guckt eben nicht mehr 20.15 Uhr eine Sendung.
Ich mag das ist, voll,
ja, aber ich glaube, das
aber
ist
ich habe auch Amazon
das,
Prime, zählt das wenigstens?
Ja, das zählt.
Okay.
Aber trotzdem, also ich möchte halt in Ruhe irgendwie essen können oder in Ruhe noch irgendwo unterwegs sein und dann 20.20 Uhr nach Hause kommen und trotzdem das Gleiche gucken können.
Ja,
ich
verstehe schon.
Nicht,
ja, ich verstehe was. Also, du möchtest nicht abhängig, du möchtest keine Geisel des Programms sein.
Genau, ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Also wie lange
ich weiß schon, was du meinst.
Haben unsere Generationen davor dafür gekämpft, dass wir nicht mehr fremdbestimmt sind? Und wir leben in diesem Luxuszeitalter, wo ich entscheiden kann, egal ob ich jetzt Frau oder Mann oder was auch immer bin, dass ich entscheiden kann, ich mache diesen Job, ich mache, das ist die Person, die ich liebe, ob ich die heirate oder nicht, ob ich Kinder kriege oder nicht, das ist alles mir selbst überlassen. Warum muss ich mir dann von einer imaginären Welt da draußen bestimmen lassen, dass ich 20.15 Uhr auf meiner Couch sitzen muss?
So emotional habe ich dich heute noch nicht erlebt. So emotional habe ich dich heute noch nicht. Aber
nein,
zu meiner
aber
Ehrenrettung,
ich
verstehe voll, was du meinst. Weißt du, das Ding ist nur Folgendes. Ich führe kein normal life, weil ich sag dir, wie ein Tagesablauf bei mir aussieht. Ich stehe morgens um 6.15 Uhr auf. Dann muss ich dafür sorgen, dass gemeinsam mit meiner wundervollen Ehefrau, die sehr viel übernimmt, dafür sorgen, dass meine Kinder ready sind. Dann muss ich meinen Sohn zum Schulweg bringen. Dann bin ich raus. Dann bin ich in der Arbeit. Jetzt sagen wir mal, reden wir von einem normalen Office-Tag.
Dann an dem du ja nicht arbeitest, weil ich sehe dich ja den ganzen Tag in der Kaffeebar rumstehen.
Du weißt schon, dass das Mobbing ist. Der Betriebsrat ist ab morgen eingeschaltet. Auf jeden Fall.
Liebe Babsi, ich freue mich auf das Gespräch.
Auf jeden Fall bin ich in der Arbeit und komme um 19 Uhr nach Hause. So, dann lass es 18.30 Uhr sein. Scheißegal.
Ja. So zeitig machst du Feierabend.
Ja, klar, ey. Was denkst denn du, was ich. was denkst denn du? Nein, dann, pass auf, dann essen wir, versuchen wir zusammen noch zu essen.
Was esst ihr so? Sushi, habe ich gehört, ist ganz hoch
bei euch. Ich steck dir nie wieder was. Klingt so Kaviar, Hummer, Langusten. Auf jeden Fall essen wir dann, versuchen wir zumindest. Dann bringe ich die Kinder ins Bett, weil das ist für mich wichtig, dass ich auch ein Stück weit einfach.
Darüber mache ich jetzt keine Witze.
So, deswegen morgens mache ich sie fertig, abends mache ich sie fertig. Nicht fertig im Sinne von Hauer, Hauer, sondern einfach, dass sie das Gefühl haben, dass ich halt auch irgendwie was mach, ja. Und dann schreiben wir die Uhrzeit 20 Uhr.
Ja.
Das ist der erste Moment des Tages, wo ich vernünftig in Ruhe mit meiner Frau sprechen kann.
Und dann machst du eine Viertelstunde später einen Fernseher an.
Nee, ganz ehrlich, da mache ich das ist in der Regel aus mittlerweile, weil und deswegen, warum Netflix, ja? Und warum Sky oder warum, wie sie alle heißen, wir haben ja auch Max bei uns im Haus, muss man ja auch fast erwähnen. Mhm.
Boah, du bist, also,
ne?
Hut ab.
Hut ab, ja. Aber weißt du so, das, deswegen, das ist so, das dreht sich. Also es ist anders, als wenn ich jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt keine Kinder da und wenn ich auf Dreh bin, dann bin ich um Mitternacht im Hotel und dann
schreibst du noch zwei Stunden.
Dann schreibe ich noch zwei Stunden, dann nicht mehr, aber dann sehen die Tage so aus, dann ist gar nicht der Fernseher an. Und deswegen, aber ich glaube dennoch, dass wir schon so eine Fernsehnation immer noch sind und dass so die, dass man, deswegen sage ich liebe Content, weil ich Content konsumiere auf allen erdenklichen Plattformen, die mir begegnen. Und ich wege da gar nicht ab und ich überlege auch nicht, wann überholt das eine das andere, sondern ich glaube, dass es idealerweise Hand in Hand geht und dass das Fernsehen schon noch einen Pfund in der Hand hat, ne? Mit geilen Events, mit geilen Live-Shows und so weiter. Mir macht beides Bock.
Ich glaube ja, dass wir eine Plattformnation sind. Also ich fahre ja selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Menschen wissen, die mich kennen. Aber wenn ich das mache, dann mache ich das ja auch ganz bewusst ohne Kopfhörer oder so, sondern höre ja auch so.
So gehe ich joggen übrigens. Ohne Musik.
Ach, du machst Sport, verrückt.
Na klar, ich sehe ja jeden Tag deinen Account. Ja, da muss ich ja, da bin ich ja fast genötigt.
Nee, aber dann höre ich auch, oder ich gehe auch gerne durch die Stadt und höre, was Menschen so sagen. Ich meine, es gibt mir immer so ein Gefühl von, was macht eigentlich diese Welt außerhalb von unserer Bubble, in der wir leben? Und dann hört man, hast du auf Facebook gesehen? Hast du auf Instagram gesehen? Und die Leute sagen nicht, hast du bei Evelyn Weigert auf Instagram gesehen? Ja, sondern ne, die machen das ganz plattformspezifisch.
Ja.
Hast du im Fernsehen gesehen? Hast du auf YouTube gesehen?
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich so ein deutsches Phänomen, von dass man in diesen Plattformen denkt, weswegen ich auch durchaus dir zustimme, dass wir eine Fernsehnation sind. Und ich bin ja wirklich sehr, sehr dankbar, dass meine Familie da in der Nähe von Leipzig da wohnt und ein ganz anderes Medienverhalten hat, weil es mir immer wieder dieses Gefühl gibt von, ja, nicht alle Menschen leben in München in einer tollen Stadtwohnung, bestellen sich
Klammer
einmal die
aus,
Woche
ja,
irgendwie
Berlin,
Essen
München,
nach Hause.
Köln,
das sind
Fedora, wenn ich bei meiner Mutter bin, hallo?
Ja,
no
und,
way.
Und es ist ja auch total schön. Also ich, wie gesagt, ich war letzte Woche bei meinen Eltern oder diese Woche bei meinen Eltern und meine Mutter, ne, Mutter wie sie ist, hat mir Kohlrouladen mitgegeben, die sie selber gemacht hat, hat mir irgendwie Säfte mitgegeben, die sie selber zubereitet hat und ich konnte jetzt eine Woche lang davon leben. Aber das ist ein ganz anderes Leben, als wir es haben. Und ich bin so dankbar, das auch zu sehen, weil das sind ja letztendlich die Leute, für die das Programm gemacht wird.
Voll. Also wir sind uns da, meine Mom, ich komme aus einem 3000 Einwohner-Kaff in Oberfranken. So.
Ist witzig, dass du gar nicht fränkisch redest.
Ja, weil es ist so Heimat und es ist so fernab und trotzdem weit weg, weil.
Aber ich erinnere mich, du hattest eine Instagram-Story, wo du in der Heimat warst.
Hatte ich auch mal. Die war auch absurd.
Ja,
ich glaube, du meinst meinen Geburtstag, ne? Den habe ich da gefeiert. Das war so, das war so geil. Ja. Ich habe irgendwann gesagt zu meinen Kumpels hier, also zum Hardcore-engen Kreis, ich gesagt, pass auf, Jungs, ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass wir alle zusammen zu meiner Mutter fahren, in meinen Heimatort und dort ein Wochenende Party machen. Und die haben alle mitgemacht. Also das war wirklich sehr lustig. Wir sind da hingefahren wirklich und haben dann 2 Tage bei meiner Mutter geschlafen und die hat Pizzabrötle gemacht. Und dann waren wir da und haben irgendwie gegrillt und es war so die ganzen Großstadthanseln, weißt du, so aus München dahin getuckert. Das war sehr schön.
So war auch mein 30. Also ich habe zu meinem 30., der war über Ostern in dem Jahr und wir haben 4 Tage lang meinen Geburtstag gefeiert.
Wo es irgendwie 80 Gerichte gab, richtig? Ja. Habe ich bei Instagram gesehen.
Meine Mama hat...
Das war so, das habe ich noch nie gesehen. Das war gefühlt so, okay, Alter, wo sind wir? In Schubecks Theatro, irgendwie so 80 Vorspeisen, ja, Salate.
Bis heute sind die Leute, die da waren, sind immer so...
Ich glaube, Maren ist bis heute noch verstört, die war da dabei, glaube ich. Ne?
Bis heute ist so dieser Satz, wie es gibt nur 3 Beilagen.
Ja. Was? Ja, das war, ich habe es geliebt, weil ich habe da auch die Heimat wieder gesehen, die völlig Social Media frei ist, so gefühlt. Ne? Also meine Heimat ist wirklich so, ja, die engen Kumpels, die sind jetzt auch bei Instagram, da habe ich mich sehr gefreut. Auch so zu der Sendung kam da Feedback aus meinem Heimatort. Da habe ich mich echt krass gefreut und meine Mutter war so, ey, gar nicht, ey, Plattformen und so, no way. Ja. Also die ist so eine richtige Dorfmami und ganz süß, aber da ist nichts mit Instagram und
Also meine Mutter war jetzt wieder so, okay, jetzt erklär mir dieses Instagram und sie macht das aber gar nicht aus persönlichen Gründen, sondern sie möchte halt das Optikgeschäft, was sie da betreiben,
okay.
Da quasi Werbung drüber machen. Ja, aber das Skurrile ist, und da tue ich mich dann immer wieder schwer, ist Social Media Leuten beizubringen, die das nicht des Social Media Willens wegen haben wollen, sondern weil sie ein bestimmtes Ziel haben. Also meine Mutter möchte Brillen verkaufen.
Ja, klar.
Was aber bedeutet, sie möchte eine Checkliste haben, das muss ich machen, A, B, C und dann komme ich zu meinem Ziel. Und so funktioniert es ja aber nicht.
Ich weiß, genau das ist es.
Und mir fällt es immer so schwer. Also aber wie häufig bekomme ich diese Frage, wann muss ich das posten, damit es viele Likes bekommt?
Ja, ja, das ist, glaube ich, aber das ist auch eine Frage, die beschäftigt einen ja auch. Ne? Also ja. Wie baue ich denn aus dem Nichts einen Kanal auf, dass der erfolgreich wird? Ich glaube aber, dass das so unfassbar schwierig ist. Also ich meine, also ich sehe es ja bei mir, Ich arbeite ohne Hashtag-Gedöns, ne? Also das mache ich nicht. Das finde ich immer so ganz.
Ja, ist auch scheiße. Hashtag ist ja YOLO, Hashtag. Plattform, machen wir nicht.
Nee, das ist nicht meins irgendwie. Aber wahrscheinlich ist es der Grund. Weil so irgendwie so, das wächst so unfassbar langsam, gar nicht eigentlich. Und ja, ich finde, es ist schon so ein, aber klar, wenn ich meine Tochter Social Media Chefin von Pro7Sat1 Germany TV Deutschland GmbH wäre, da würde ich auch echt, glaube ich, 1000 Fragen stellen, wie kriege ich ich finde ja eh schon geil, dass deine Mutter sich überhaupt Gedanken macht und sagt, ich will Social Media Präsenz haben.
Aber ein legendärer Satz meiner Mutter ist auch, sorry Mama, ich habe heute schon Facebook gelesen.
Ach süß, ja, aber das ist doch
sehr
süß.
Ja, es ist sehr süß, aber oder? Es zeigt halt auch, dass nicht die Plattform an sich verstanden werden will, was auch fein ist, weil es ist ja gar nicht ihr Job.
Genau.
Aber halt dieses, und da werde ich wirklich immer so ein bisschen aggressiv oder auch unangenehm, oh weil gar nicht ihr gegenüber, sondern auch anderen Menschen gegenüber, sorry, ist dieses, ich will wissen, wie es geht, ohne dass man es verstehen will. Und ich glaube, auch ein Os in der ersten Folge sehr schön gesagt, man kann quasi nur mitgehen, wenn man sich auch damit auseinandersetzt.
Ja.
Und das Schöne ist, man kann ja nichts kaputt machen. Also man kann ja erstmal jedes Profil auf nicht sichtbar oder privat oder was auch immer stellen und irgendwie damit rumprobieren. Und wenn man sich aber gar nicht die Zeit gibt, um es zu verstehen, wird man es halt auch nicht können. Und das ist immer so mein Appell an die Leute da draußen, wenn ich die Frage bekomme, wann soll ich das posten, damit es erfolgreich ist. Das ist eine Bullshit-Frage. Hm. Überleg dir eher, was du posten möchtest und warum, weil dann ist auch die Uhrzeit egal.
Das ist ja so, wie hat Johannes Beyerl so schön zu mir gesagt, mit dem gebe ich ja Storytelling immer die Seminare. Er sagt immer, die Menschen denken nicht an die Long-Term-Story, sondern immer nur an dieses... Wie kriege ich möglichst schnell viele Klicks?
Genau.
Aber nicht an dieses Gesamtkonstrukt der Storyline, die du irgendwie durch deinen Kanal ja verkaufst, ne? Mhm. Verstehe ich. Aber klar, damit beschäftigt sich meine Mom und alle Menschen, die ich zu Hause kenne, in keinster Weise. Das ist auch so, also selbst wenn ich sage, ich würde gerne wieder zurück, ich habe ja nichts gelernt. Ich bin ja totaler Loser. Also ich meine jetzt mal ernsthaft, wenn ich jetzt,
jetzt
zu Hause...
Jetzt geht's aber hier los.
Nein, aber wirklich, das ist ja so, da gibt's Oberfranken-TV. Alter.
Bei uns gibt's Multental-TV.
Ja, aber dann setze ich mich in so eine Brauerei und empfange da irgendwie 7 Schlachthofbesitzer, die dann irgendwie mit mir reden über den hottest shit in town. Das ist irgendwie so...
Ist
das
dann die Blutwurst oder ist die Leberwurst?
Ja, was ist die sauberste Wurst? Nee, das ist so... Das ist schon krass. So dieses... Manchmal Segen und Fluch zugleich, wo ich mir denke, so, ich habe den monsterabsurden Job. Ich denke mir das jedes Mal, wenn ich in den Flieger steige und irgendwo hindüse und so Sachen erlebe, so denke ich mir so, das ist nicht normal. Also das rufe ich mir wirklich immer in den Kopf so rein, sagt man das? In den Kopf rein ist natürlich super deutsch, aber so ist denke ich mir immer, halte ich mir immer wieder vor Augen so dieses, es ist nicht normal. Es ist einfach nicht normal. Und dann komme ich nach Hause und dann ist alles cool und dann besuche ich meine Mama und dann weiß ich, das ist alles eben nicht so normal, was ich da erlebe und alles fein. Ich glaube, wir zeichnen schon ewig auf, oder?
Wir machen jetzt auch Schluss.
Okay.
Möchtest du noch irgendwas sagen?
Nein. Nein, es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Es ist unglaublich.
Aber wo liegen wir denn mit der Zeit?
Wir liegen jetzt so bei 1,45.
Krasser Scheiß. Ja. Aber ich glaube, das konnte man sich anhören. Ich bin gespannt, was die Leute sagen. Wirklich, ja. Weil es so völlig neu war.
Ja.
Ich kann sagen, das solltet ihr mal zu Gast sein bei Caster, dass eine Bierflasche durchaus praktikabler ist, was das Trinken betrifft, mit diesem dreifach geschlungenen Headset um den Kopf gewickelt. Ansonsten möchtest du noch was? Ich überlasse dir, weil du bist die Chefin im Ring, ich überlasse dir das letzte Wort.
Ich sage vielen Dank, Herr Heinlein, dass du da warst. Ist auch lustig, ich verfalle immer in Sie-Form und in Herr.
Aber, du hast mit Sie angefangen,
ja,
hast mit Sie auch.
Ich auch mit Sie. Es zieht sich durch. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für die Lache. Ich hoffe, dass die Menschen verstehen, warum er der lustigste Mensch der Welt ist. Wir haben durchaus gelacht. Das war eine andere Folge, als die Folgen sonst sind. Und ich sage an der Stelle einfach Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ciao.